ja jetzt ein Max, wir müssen reden. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich on time.
Das war on time?
Ja, ich glaube ja.
Wir werden es sehen. Oder die Hörer werden es hören. Eigentlich lustig, das ist so, was wir jetzt nicht wissen. Dann so, hä, wieso fängt man mitten in die Aufnahme ein, rein zu quatschen und erst danach den Wein aufzumachen und danach erzählt er was von on time?
Ja, ich habe halt oben so ein bisschen beobachtet diesen Zähler da.
Ah.
Musst du hingehauen haben.
Weiß nicht, wie synchron der ist.
So, ich schütte mir wieder ein Rotwein ein. Ne, ich meine, habe ich schon erzählt, das ist so mein Pandemiegetränk und Max, die Pandemie ist noch nicht vorbei.
Nach dem Wegbier kommt das Rot, kommt der Rotwein. Ja, die Pandemie ist noch nicht vorbei, das stimmt. Ja, ich bin so, Kolja ist jetzt im Schulhort und am Sonnabend in Berlin wird man erst, also am Sonnabend wird er eingeschult. Und es ist irgendwie so eine merkwürdige, ja, er wird Corona irgendwann kriegen. Ich meine, er wird in die Schule gehen müssen, es wird einfach keinen, außer es wird ganz, ganz schlimm, wird's kein Homeschooling mehr geben dieses Jahr. Die Delta-Variante ist ansteckender, er hat keine Chance auf eine Impfung und wird sich halt jeden Tag in einem sozialen Kontext mit hunderten anderen Kindern und Erwachsenen und teilweise ungeimpften Erwachsenen und halt Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass auch Geimpfte ansteckend sind, kann man sich ja ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das kriegt. Ist natürlich das Risiko für ihn glücklicherweise verschwindend gering. Merkwürdig ist es trotzdem.
Vielleicht so als Service für die Hörer und Hörerinnen kurz zusammenfassend, was wir über die Delta-Variante wissen. Also sie ist ansteckender, sie ist wahnsinnig viel ansteckender. Die Schätzungen gehen um die R0 gleich 8. Ne? Irgendwie 8. Das, ja, bis zu 8.
Alter.
Manche Schätzungen gehen sogar bis 10.
Kannst du dir vorstellen, dass das eine Zeit gab, in der wir keine Ahnung hatten, was R0 ist?
Ja, ja. Ich meine, das ursprüngliche Virus, das war so zwischen 2 und 3, hat man immer gesagt. Also R0 ist sowieso immer nur ein sehr, sehr grober Schätzwert, weil das natürlich auf ganz, ganz viele soziale Faktoren natürlich auch unterschiedlich ist. Also wie ist die Gesellschaftsstruktur, wie leben Menschen zusammen, wie verhalten sich Menschen normalerweise. Das ist natürlich alles sehr unterschiedlich, deswegen ist R0 ist mal diese Idee, wie verbreitet sich das Virus, wenn man keine Maßnahmen dagegen unternimmt, ne? Also sozusagen der Naturzustand. Und Naturzustand gibt es ja nicht wirklich, weil Gesellschaften einfach sehr unterschiedlich sind. Ja, jedenfalls, plus dann noch Saisonalität, solche Sachen. Aber man hat immer gesagt, so beim originalen Coronavirus irgendwo zwischen 2 und 3 und dann bei Alpha hat man dann gesagt, das ist doppelt, also fast so doppelt so groß irgendwie, das heißt also, Quatsch, nicht doppelt, sondern halt 50% höher. Das heißt, man hat dann irgendwo gesagt, da hast du bei 4,5 irgendwo, vielleicht sogar 6, ne? Ja, also irgendwo bei 4,5, glaube ich, war da so ein bisschen so das Ding. Und jetzt sagt man halt, es hat sich nochmal verdoppelt von Alpha, so, ja. Und, oder fast verdoppelt. Und ja, das ist so krass, dass man halt feststellt, dass es halt auch wieder, genauso wie bei der Alpha-Variante, vor allem an der Viruslast liegt, ne? Also die Alpha-Variante hatte ja schon eine zehnfache Viruslast gegenüber der Originalvariante und diese Delta-Variante ist nochmal viel krasser, also die messen da eine bis zu tausendfache Viruslast gegenüber dem Originalvirus. Das ist halt einfach total krass. Und das
fragt man sich, woher hat er diese Ressourcen?
Ja, also wir sind die Ressource.
Ja, klar, aber.
und daher natürlich auch die höhere Ansteckungsgefahr, weil wenn du höhere Viruslast hast, dann gibst du natürlich auch mehr Virus raus. Dann kommt hinzu, dass es wohl, dass die Viruslast halt auch schneller ansteigt. Das heißt also, man ist früher infektiös noch. Die Inkubationszeit ist kürzer. Und das heißt also, diese Phase auch, wo du selber noch nicht merkst, dass du ansteckend bist, ja, die ist halt auch nochmal früher und länger. Und aber trotzdem bleibt sie halt auch unbemerkt. Also du hast trotzdem diese asymptomatische Phase am Anfang beibehalten.
Und wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich meine, es ist ja, wir beide sind geimpft. Wir können trotzdem ansteckend sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber irgendwie krank werden, ist trotzdem deutlich geringer. Und vor allen Dingen, dass wir schwer.
Also alles ist geringer. Wir sind auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass wir uns anstecken.
Ja.
Das passiert, das kann man auf jeden Fall auch sagen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht uns anstecken.
Ja.
Und das Interessante, also ich glaube, was da halt auch eine wichtige Sache ist, halt, wie lange ist die Impfung her, weil das Immunsystem hat ja mehrere Immunantworten und eine sind halt die Antikörper, die direkt auf das Virus gehen, ja. Mhm. Die hast du halt am Anfang ganz stark. Und die verhindern auch ziemlich gut, dass du dich überhaupt ansteckst, ne? Die hast du dann halt auch überall im Körper. Und wenn du dann irgendwie mit dem Virus konfrontiert wirst, wird das gleich platt gemacht und so. Aber genau diese Antikörper, die verschwinden halt relativ schnell wieder. So nach wenigen Monaten, bei manchen irgendwie Wochen. Und das heißt also, du bist dann halt auch relativ schnell wieder ansteckbar. Und dann hast du natürlich noch diese ganzen T-Zell-Immunität, die halt dann sozusagen so ein bisschen verzögert reagiert, aber dann halt auch gut reagiert und vor allem langfristig reagiert, die bleibt dir bestehen. Das heißt also, ein schwerer Verlauf ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt also, das wird dann halt doch relativ bald in den Griff gekriegt. Was sie aber festgestellt haben, ist jetzt, dass tatsächlich auch geimpfte Leute, wenn sie einen Impfdurchbruch haben, dass die dann genauso hohe Viruslast haben wie Ungeimpfte.
Und auch genauso ansteckend sind?
Und damit genauso ansteckend sind.
Und ist das dann, was ich mich jetzt frage, wenn sozusagen die Symptome bei Geimpften deutlich schwächer sind, aber man genauso ansteckend ist wie ein Nicht-Geimpfter, führt das ja, und die ganze Zeit, und wir dann quasi, und die wahrscheinlich, also wir werden ja auch nicht mehr getestet. Wir gelten ja als geimpft,
ja,
darum
kriegen
wir auch keine Tests mehr. Das heißt, es ist für uns wesentlich schwerer rauszukriegen, falls wir ansteckend sind.
Nein, also ich meine, die Bundesregierung hat ja gerade beschlossen, dass wir als Geimpfte weiterhin umsonst uns testen lassen können, aber die Ungeimpften
jetzt bezahlen müssen. Ach, wenn man geimpft ist, kann man, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
Doch, das haben sie jetzt eingeführt. Aber es ist natürlich jetzt, epidemiologisch macht das natürlich wenig Sinn, weil du willst natürlich vor allem die Ungeimpften getestet sehen, aber das ist, die Idee ist halt natürlich so ein bisschen Druck aufzubauen auf die, auf die Ungetesteten. Ja, auf die Ungeimpften, dass die sich halt impfen lassen. Also was man halt nach wie vor sagen kann, ist, dass das sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass du dich ansteckst als mit Impfung. Das ist auf jeden Fall eine Sache und das schützt dich auf jeden Fall für schweren Verläufen und solche Sachen. Das ist halt alles cool. Aber du hast schon recht, also diese Impfdurchbrüche, they are a thing, ja, und du bist fucking ansteckend, wenn du einen Impfdurchbruch hast, dann bist du halt genau, wahrscheinlich genauso ansteckend, wie wenn du jemand etc. hast.
Ja,
na, mal gucken. Das ist echt ganz schön krass. Und dann haben sie jetzt letztens auch festgestellt, das ist allerdings eine kleine Studie, dass Leute mit Impfdurchbrüchen genauso häufig Long-Covid bekommen wie Leute ohne Impfung und dann Dings da. Was ich auch echt eine krasse Nachricht finde. Das heißt also mit anderen Worten, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, ich glaube, man sollte momentan davon ausgehen, dass man trotz Impfung irgendwann sich das Virus nochmal reinfährt. Also davon kann man, glaube ich, ausgehen. Und dann wird das halt irgendwie, glaube ich, schon in den meisten Fällen sehr okay ablaufen. Nur wie so eine Grippe oder so. Aber diese 20% Covid-Chance, die ist halt auf jeden Fall, der Würfel wird gerollt so, ne? Und das ist halt echt auch nicht, das will man halt auch echt nicht haben.
Ja, wird wohl wieder auf den Winter hinauslaufen, wo wir da gar nichts machen. Ja, also wie gesagt, es ist
es wird kein schöner Winter werden.
Meine Hauptsorge ist glasklar Kolja. Das fühlt sich schon echt scheiße an, ihn also irgendwie so hängen zu. Also ja, ist eine Form von hängen lassen.
Aber rein rechnerisch ist Kolja wahrscheinlich trotz ungeimpft sein besser geschützt als du.
Ohne Frage. Ich mache mir da auch keine. Es ist aber trotzdem, es ist so, also man ist ja so normalerweise drauf geimpft, so seine Kinder immer so gut, also egal was, das Kind kriegt immer mehr von allem, also kriegt's immer sozusagen schützt man immer besser. Und jetzt sind wir halt in der Situation, dass wir uns natürlich total gefreut haben, als wir geimpft worden sind. Und als dann die 2 Wochen rum waren, einen Tag vor meinem Geburtstag und so, und wir dann schön essen gehen konnten. Und auf der einen Seite hast du dieses, yeah, wir sind vollständig geimpft und yeah, und alles ist erstmal deutlich besser. Und dann immer im Hinterkopf dieses, aber nicht das Kind. Und das ist echt krass. Ja. Ich kann ja mal kurz erzählen, wir haben ja die erste Impfung haben wir bei unserem Hausarzt gemacht. Und dann war das irgendwann, dann hatten wir einen Termin, ich glaube jetzt vorgestern oder sowas, für die zweite oder, nee, heute wäre unser zweiter Impftermin gewesen, genau, für die zweite Impfung. Das war damals noch eine ganz andere Zeit, da war noch so die Planung, ja, da wirst du dann mit AstraZeneca geimpft und so, also das war sozusagen, es war schon absehbar, dass man möglicherweise mit was anderem geimpft wird bei der zweiten Impfung, aber es war halt noch nichts entschieden und darum hat er erstmal, bei AstraZeneca hat man diese langen Wartezeiten dazwischen gehabt und darum haben wir halt diese furchtbar langen Wartezeiten gehabt. Und dann war der ja im Urlaub, unser Hausarzt, und dann habe ich irgendwann zu Diana gesagt, so, ich will gerne, bevor wir in Urlaub fahren, möchte ich gerne mich noch impfen lassen, weil, Es ist absolut klar, dass wir kein AstraZeneca mehr kriegen. Diese lange Wartezeit ist damit überflüssig und ich habe jetzt keinen Bock, hier in Urlaub zu fahren und Bahn zu fahren und sowas und nicht immer diesen Risiko unnötig auszusetzen. Und dann haben wir uns halt einen Termin im Impfzentrum geklickt. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben auf deutschem Territorium noch nicht so gut Organisiertes erlebt. Und das meine ich komplett unironisch. Das war unfassbar, wie gut das. Bist noch daher? Hm. Genau, zwinker mal mit den Augen, dass man sieht, dass du noch dass man sieht, dass der Stream noch existiert. Das Bild war zwischendurch so verpixelt. Und also es war im Velodrom hier in Berlin. Und das war, die haben, also das Velodrom, das ist so quasi unter der Erde oder so, ja, so, also so, das ist so. Also der Haupteingang ist quasi, muss man ein paar Stockwerke nach unten fahren. Und da haben die unten eine Bushaltestelle direkt vom Impfzentrum eingerichtet, wo dann die Leute sozusagen, wenn du nicht mehr so gut zu Fuß bist oder sowas, dass du direkt mit dem Bus dahin fahren kannst und sowas. Das ist so ein kleiner Busbahnhof gewesen. Dann hast dich da eingescannt und dann an jeder Ecke, wo du irgendwie falsch laufen könntest, stand jemand und hat dich in die richtige Richtung gelenkt. Ich bin quasi aus dem Laufen nicht rausgekommen. Also es war nirgendwo irgendwie eine Wartezeit, die irgendeine nennenswerte Länge hatte. Außer dann halt nach der Impfung. Und dann waren das irgendwelche Bundeswehrsoldaten, die dann mein Impfausweis und sowas, diese ganzen Unterlagen geprüft hatten. Und dann habe ich irgendwann diese Impfung gekriegt. Dann musste ich dann noch irgendwie 10 Minuten sitzen bleiben oder eine Viertelstunde. Konnte ich noch in mein Telefon starren. Und danach habe ich mir meinen QR-Code für die Corona-App abgeholt und konnte nach Hause gehen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals, wie gesagt, sowas unbürokratisches, gut funktionierendes System erlebt zu haben. Das war wirklich fantastisch.
Ja, ich habe das ja damals erlebt, als ich meine Mutter damals in Hannover bei ihrem ersten Impftermin begleitet habe. Das war ja auch echt sehr cool. Es war noch im März und da war ich dann auch noch so ein bisschen, also so halb neidisch auf sie. Yeah. ja, das ist schon echt gut. Also ich finde, diese Impfzentren sind so ein Ding, das, glaube ich, so in der kollektiven Erinnerung mit gutem Recht, glaube ich, verbleiben wird als so eine gesellschaftliche Logistik-Herausforderung, ne, irgendwie, ja, die wir irgendwie ganz okay gewuppt haben, so. Ne?
Ja.
Also,
das kann man nicht anders sagen.
Und auch so, und das ist halt auch die Sache. Also am Anfang gab es ja auch ganz viel Ärger wegen Impfstoff und so. Natürlich ist nicht alles wahnsinnig gut gelaufen und natürlich hätte man auch bestimmt einiges besser machen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ganze Impfprozedere ist ziemlich gut gelaufen. Und auch wenn du jetzt sagen kannst, okay, UK, Israel und die USA hatten halt irgendwie 2-3 Wochen Vorsprung, es waren halt aber auch wirklich nur diese 2-3 Wochen. Ne?
Also ich finde, man kann nach wie vor Kritik üben. Ich habe ein paar Artikel darüber gelesen, dass zum Beispiel sich in erster Linie halt so die Mittelschicht impfen lässt, so die weiße Mittelschicht und dass halt gerade ärmere Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund und die vielleicht kein Deutsch kennen, dass die halt quasi fast gar nicht geimpft werden. Und ich glaube, die Impfquoten, die wir im Augenblick haben, die sind Jetzt, wo mehr als genug Impfstoff da ist, ist das schon erschreckend, dass das alles so gerade in sich zusammenbricht. Hoffen wir mal, dass es jetzt nach den Ferien wieder ein bisschen besser wird, dass die Leute vielleicht einfach nur im Urlaub waren und sich dann nach hoffentlich impfen lassen. Aber ich finde, da kann man noch einiges an Aufklärungsarbeit machen und kann noch mal nachlegen. Und ich fand das auch mit den Hausärzten, ich glaube, haben wir hier schon mal drüber geredet, fand ich auch so, dass das halt so, ja, und wer sich als erstes meldet und die meisten Ärzte abtelefoniert und die meisten Ärzte im Bekanntenkreis haben, was ja garantiert auch jetzt nicht unbedingt die Supermarktmitarbeiter mit Migrationshintergrund sind, die sind dann als erstes geimpft und der ganze Rest, der kann dann gucken, wo er bleibt. Also das ist, also ich finde diese Impfzentren, wie die organisiert sind, wie gesagt, fantastisch. Und ich habe da auch schon viel Gutes drüber gehört. Das Ganze drumherum, so wie priorisiert worden ist, wie das eingeteilt worden ist, die Aufklärungskampagne dazu und sowas, da finde ich, kann man auch einiges meckern und hätte man einiges viel, viel besser machen können. Und muss man nach wie vor besser machen. Also es ist noch lange nicht vorbei. Wir werden sicherlich alle nochmal geimpft werden, auch die geimpft sind. Und wir müssen unbedingt mehr Leute überzeugen. Weil ich finde das, was ich echt krass finde, ich meine, 30% der über 60-Jährigen haben sich nach wie vor nicht impfen lassen.
Echt?
30%
der über 60-Jährigen?
Ja.
Ich dachte zumindest auf jeden Fall, die älteren Semester hätten ziemlich hohen Durchsatz. Also,
ja,
fast. Okay, aber ich weiß nicht so genau. Ich glaube, bei den plus 80-Jährigen, da sind es, glaube ich, irgendwie über 80%.
Ja, also klar, da wird es dann sicherlich besser werden. Aber mein Vater war neulich verzweifelt, sein Bruder überlegt, weiß noch nicht, ob er sich impfen lässt. Ja. Er ist jetzt auch, geht auch halt auf die 70 zu. Und so, also das ist, und die jetzt zu erreichen, diese Leute, ich finde, da kann man ruhig ein bisschen sanften Druck aufbauen. Ich finde das okay. Aber ja, da muss man auf jeden Fall noch aufklären. Und vielleicht ist da auch schon im Vorfeld eine Menge schiefgelaufen.
Oh, ja, also ja. Es gibt halt auch echt eine ganze Menge schlechte Laune deswegen, und ich muss aber ganz ehrlich gesehen, ich habe jetzt nie damit gerechnet, dass wir so eine mega hohe Impfquote bekommen. Also wir sind jetzt, glaube ich, irgendwie mit Erstimpfung sind wir jetzt bei, keine Ahnung, 65% und Zweitimpfung irgendwo bei irgendwie, keine Ahnung, 55% oder sowas.
Ja, irgendwas über 50.
Und ich denke mal, ja, also ich denke, wir werden die 70%, bin ich nie davon ausgegangen, dass wir die nehmen. So, also und sag mal so, und selbst das würde bei Delta keine Herdenimmunität erreichen.
Ja, klar, aber es ist halt jeder einzelne Fall zählt. Also ich meine, du es geht ja nicht nur um Herdenimmunität, sondern du schützt ja auch dein eigenes Leben mit so einer Impfung.
Ja, klar.
Und jeder, der sich impfen lässt, ist jemand, der wahrscheinlich nicht mehr schwer an Covid erkranken wird, und das ist und das ist was man immer im Hinterkopf behalten muss. Und
was ich mir bei dieser ganzen Impfgefrage halt stelle, und das stelle ich mir eigentlich auch von Anfang an, die Sache ist halt wichtiger eigentlich, als dass wir jetzt halt irgendwie von 60 auf 80% Impfung kommen, sehe ich halt, dass wir irgendwie weltweit mal auf 20% kommen oder so.
Ja,
also,
ja.
Also, ja, weiß klar. Ich genau, also der Punkt ist, das Virus ist halt überall. Das ist halt auf der ganzen Welt, und das mutiert, und das hat dort und das wird dort Mutationsmöglichkeiten finden und auch Immunescapes und was es noch alles für Saltos noch in petto hat, wer weiß das noch alles, ne? Und dann hast du natürlich auch, vor allem in anderen Ländern, da hast du halt auch 80-Jährige und
ja, klar,
auch 70-Jährige. Und die haben noch gar keine Chance gehabt, sich impfen zu lassen. Und das ist halt irgendwie, also so aus so einer globalen Gerechtigkeit heraus ist das, was wir gerade machen, auch einfach echt absurd. So, also ich denke mir halt, also zwei Sachen, ne? Also bevor wir halt irgendwelche Drittdosen verimpfen und bevor wir jetzt irgendwie anfangen, die Kinder zu impfen, finde ich, sind jetzt erst einmal die Risikogruppen aus anderen Ländern dran. So.
Ich glaube, man kann das eine machen und das andere nicht lassen.
Solange wir begrenzte Impfdosen haben, muss man das eine. Es ist halt ein Nullsummenspiel. Sorry, Max, ist es so. Also ich bin natürlich auch schon lange dafür, dass die fucking Impffreigabe endlich zu machen, die Deutschland immer noch blockiert.
Ja, also, das auf jeden Fall.
Ganz kurz mal vielleicht so für die Patentgeschichte, ja. Alle sind sich einig, dass die Patentfreigabe passieren muss, und zwar schon seit langem. Sogar die USA, aber Deutschland und im Zuge dessen auch die EU blockiert das Ganze. Ja. Wir sind die fucking Bösewichte. Es gab eine Demonstration in Washington gegen Angela Merkel, als sie da war. Wegen dieser Patentgeschichte. Das wissen die Deutschen nicht, weil wir uns halt einfach jetzt gerade selbstzufrieden in unsere Sessel scheißen, dass wir jetzt ja irgendwie hoffentlich bald mal Herdenimmunität hergeimpft bekommen und sorgen uns um die letzten 30%. Während halt die fucking Welt sauer auf uns guckt, weil wir den Impfstoff Patente nicht freigeben. Und ich sag mal so, ja, hätten wir vor einem halben Jahr die Impfstoffpatente freigegeben, dann würden jetzt schon auf der ganzen Welt, keine Ahnung wie viele zig Fabriken BioNTech produzieren. Und dann hätten wir auch dieses Problem nicht. Und dann hättest du recht, wenn du sagst, wir könnten das eine tun, das andere nicht lassen, so, ja. Aber momentan ist es so, wir haben es nicht getan und es gibt eine begrenzte Supply an Impfstoff und wir müssen gucken, wie wir den verteilen. Das ist ein Verteilungsproblem, ja.
Ich finde es immer doof, wenn der Eindruck entsteht, dass das ein Gegensatz wäre. Dass wenn wir uns jetzt impfen lassen, dass dann die Kinder in Afrika nichts kriegen, so nach dem Motto, so dieses.
Ist momentan aber einfach so.
Sorry. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Also man könnte beide Probleme lösen. Das ist in dem Fall, und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine gelöst wird, auch mit nicht gelöst wird, mit dem anderen zusammenhängt. Das ist jetzt alles, was ich. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie, ich finde es. Ich verstehe, was du sagen willst, und ich finde, du hast absolut recht. Und dass sich gerade Deutschland da so querstellt, ist auch, ich meine, ist auch aus deutscher Perspektive einfach, ich weiß nicht, ob das auf Dauer schlau ist. Also ich meine jetzt
BioNTech, du kannst dir das an BioNTech Aktienkurs angucken, dass das natürlich gut ist für bestimmte Leute.
Natürlich, aber ist das gesamtwirtschaftlich auf den nächsten 10 Jahre gesehen? Tatsächlich würde Deutschland mehr profitieren, wenn die Welt schneller gesund werden würde oder wenn BioNTech die Kuh bis zum letzten Tropfen melkt. Also das ist ich meine, man könnte auch argumentieren, ja, scheiße BioNTech, doof für euch. Erstens habt ihr ja schon sehr, sehr geil Kohle verdient und zweitens kann man das ja irgendwie ausgleichen, aber die deutsche Industrie würde auch gerne mal wieder exportieren, so richtig. Wobei, das läuft ja auch alles gerade ganz gut. Das ist ja auch, muss man ja auch sagen, erstaunlicherweise, das brummt ja alles vor sich hin. Das ist ja, ich glaube, dann geht's ganz gut. Ja. Die Auftragsbücher sind voll, ja, alles super. Aber so auf, ich glaube, selbst aus wirtschaftlicher Perspektive könnte man durchaus ein Argument machen, dass es sinnvoller wäre, die Patente aufzugeben und dafür zu sorgen, dass es
auf mehr jeden produziert werden kann. Also ich meine, ganz ehrlich, die Welt ist immer noch in Covid-Knechtschaft und ich glaube, jeder auf dieser Welt würde davon profitieren, wenn wir schneller impfen würden, und zwar weltweit. Mhm. Und ich meine, wenn das humanitäre Argument nicht zählt, dann ja, muss man vielleicht auch mit Weltwirtschaft oder so argumentieren. Ja, Weltwirtschaft, da müssen wir auch nochmal drüber reden.
Das naja, irgendjemand profitiert nicht von. Ansonsten hätten wir es schon. Also das ist ja so eine Sachen scheitern ja nie daran, dass ich meine, irgendwo gibt es ja tatsächlich Leute, die Interessen vertreten, dass wir diese Patente nicht freigeben. Das ist ja keine.
Natürlich, das ist ja nicht Pharmaunternehmen, die haben natürlich Angst, dass da ein Präzedenzfall geschaffen
wird. Genau. Ne?
Also es geht jetzt gar nicht nur um die um das Geld jetzt aus dieser Impfung, das ist natürlich auch jetzt ganz konkret, wie gesagt, die verdienen sich gerade dumm und dämlich. Aber die haben natürlich Angst, dass ein Präzedenzfall geschehen wird und dann bei jeder größeren Krise dann gesagt wird, hier, pass mal auf, Leute, Patente werden jetzt mal geseized und weiterverteilt.
Genau.
Und ja. Da haben die Schiss vor. Und ich meine, so aus deren Perspektive kann ich das schon nachvollziehen, aber ich ganz ehrlich, ich denke, die Politik hat gefälligst auf der Seite des Gemeinwohls zu sein, im Zweifelsfall. Und dann kann man natürlich, dann kommen jetzt wieder die Schlaumeier, die sagen, ja, aber das Gemeinwohl, aber im Gemeinwohl ist es doch wohl, dass halt die Unternehmen immer darauf rekurrieren können, dass sie immer diese Gewinne einfahren, mit denen sie dann halt wiederum die wichtigen Investitionen in zukünftige Medikamente machen können und so weiter, bla bla bla. Und ich denke mir dabei, ja, aber erstens sind die wirklich großen und wichtigen Investitionen, werden sowieso vom Staat gemacht, weil die Grundlagenforschung wird nach wie vor in den Universitäten gemacht.
Klar.
Die ganzen Pharmaunternehmen und Startups, die bauen auf diesem Wissen auf und operationalisieren das nur noch. Und zweitens, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn die viel Geld machen, ja, aber irgendwo kann es auch mal eine Grenze geben, wo man dann sagt, okay, das muss nicht. Also wie war das irgendwie, BioNTech macht irgendwie 2% der deutschen Wirtschaftsleistung gerade aus oder so? Was? Also es ist halt,
kann nicht sein.
Irgendwo sowas habe ich aufgeschnappt, also nagel mich nicht darauf fest. Ja. Aber es ist halt auf jeden Fall absurd viel Geld, ja, was da gerade umgesetzt wird. Und es gibt einen Unterschied zwischen viel Geld und absurd viel Geld.
Ja, ja.
Und ich glaube, viel Geld reicht so, ja.
Ja, also ich glaube, man könnte eine andere Lösung finden dafür, aber ich meine, Pharmaunternehmen, die haben sowieso die Wahl zwischen, also es gibt ja sowieso, dass irgendwelche Larifari-Krankheiten, also dass teilweise ja Krankheiten durchaus hochgejazzt werden und beworben werden, so, hey, lass dich nochmal behandelt gegen das und das, gegen irgendwelche Krankheiten, die halt relativ harmlos sind, aber stattdessen und Malaria wird relativ wenig bekämpft. Also das ist halt, das Pharmaunternehmen.
Wobei BioNTech hat jetzt ein Patent, hat eine Studie für ein Malaria-Medikament auf mRNA-Basis jetzt.
Ja, das wird dann sicherlich, das
gerade.
Und das ist halt, und da, also das war was ich relativ häufig gehört habe, so dass halt gesagt wurde, naja, die wirklich schlimme Krankheiten in armen Ländern werden nicht bekämpft und stattdessen werden viele Forschungsgelder in irgendwelche noch besseren Medikamente für relativ egale erste Weltkrankheiten gesteckt, die halt,
klar, weil
halt was ja Sinn ja. macht, weil die halt viel, viel mehr bezahlen müssen. Und dieses Ungleichgewicht könntest du damit natürlich potenziell noch ein bisschen verstärken, indem du, wenn sozusagen, sobald es dann, also wenn du dir schon die Mühe machst, eine Krankheit für ein Land, was jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld hat, zu entwickeln, dass dann im Zweifelsfall ganz ohne Gelder dastehst. Aber das ist ein lösbares Problem. Das ist, das könnte man, das müsste man sich eine Lösung für überlegen, wer das dann bezahlt und wie das dann finanziert wird. Aber ja, das ist.
Aber ich will das mal ganz kurz nochmal so theoretisch auflösen in dieser Resource Dependency Theory, die ich ja schon mal vorgestellt habe. Ne? Also wenn man sich das so vorstellt, dann funktioniert das Geschäftsmodell der Pharmaindustrie ja folgendermaßen: Sie haben ein Mittel gegen das, was dich umbringt. Ja. Da jeder Mensch die wichtigste Ressource ist irgendwie die eigene Gesundheit und das Weiterleben, ja, kann eigentlich ein Pharmaunternehmen kann eigentlich jeden Preis nehmen, den du irgendwie parat hast und würdest dir abkaufen können. Und du würdest jeden Preis bezahlen, um zum Beispiel zu überleben, ja, für etc.
Ja, okay, bei solchen Sachen,
klar. Nö, das ist einfach so.
Das ist nicht bei allen Sachen der Fall. Das ist nicht bei
natürlich nicht bei Aspirin und so, aber halt bei vielen wichtigen Krankheiten so geht es natürlich darum, du willst leben möglichst auch nicht irgendwie mit Einschränkungen oder sowas. Das heißt also mit anderen Worten, du bist halt tendenziell bereit, alle deine Ressourcen reinzuschwerfen, um nicht an Krankheit X zu sterben, so, ja. Das heißt also, wir haben halt einen extrem starken Resource Dependency, eine extrem starke Resource Dependency gegenüber der Pharmaindustrie. Und das wird halt nur dadurch mehr oder weniger mitigated, dass halt die einzelnen Einkommen so unterschiedlich sind, ja, dass halt jemand in Afrika und jemand in Deutschland dasselbe Risiko haben, zum Beispiel von Covid zu erkranken und daran zu sterben, aber der Deutsche tendenziell halt unfassbar viele Ressourcen hat, die er reinwerfen würde, um nicht zu sterben, und der Afrikaner tendenziell weniger. So, ja. Und da halt irgendwo so eine Balance zu finden, ist halt sozusagen die Preispolitik von diesen Pharmaunternehmen.
Naja, es ist ja, ich meine, ich war jetzt gerade wegen dieser, bei mir die Gallenblase rausgenommen worden ist, habe ich ja erzählt. Das waren einfach, und es ist schon krass, so das als Erlebnis zu haben, so halt, hey, ich hatte diese Krankheit, und wenn das halt, wenn ich da vor 100 Jahren gelebt hätte oder wenn ich halt auch einfach nur in einem deutlich ärmeren Land leben würde, irgendwo auf der Welt, dann wäre diese OP halt einfach nicht für mich drin gewesen. Dann hätte ich jetzt für den Rest meines Lebens eine massiv eingeschränkte Lebensqualität gehabt, hätte vielleicht nur noch halbtags arbeiten können oder sowas auf Dauer gesehen, oder hätte halt immer wieder zwischendurch lange Krankheitsperioden gehabt. Und meine Krankenkasse hat da mal eben jetzt wahrscheinlich eine Summe abgedrückt, die in vielen Ländern ein Kinderleben nicht wert ist. Und für Komfort und Wirtschaftsleistung. Und das ist natürlich fantastisch für mich. es ist schon echt krass. Also es ist so, und dann ja auch das nächste Ding, weil du meintest so, naja, es geht halt immer um Leben und Tod. Es geht, also gerade zum Beispiel bei Krankenhäusern, mir ist auch, als ich so 18, 19 war, ist mir der Blinddarm rausgenommen worden. Ist ja auch ein relativ häufiger Eingriff. Und da war ich irgendwie noch fast eine Woche im Krankenhaus. Und jetzt halt mit dieser Gallenblase, da war ich irgendwie noch 3 Tage. Nicht mal. Und das ist, da geht's halt nur noch darum, ja, da können wir die Liege, also das ist natürlich für den Patienten ist das angenehmer, wenn er ein bisschen früher rauskommt. Und außerdem ist es natürlich ein bisschen billiger fürs Krankenhaus, wenn die Liegezeiten nicht so lang sind. Und da ist ja auch eine Menge Forschung reingeflossen. Also das ist ja der Grund, warum ich jetzt weniger im Krankenhaus lag, ist ja nicht, weil ich irgendwie gesünder geworden bin, jetzt in meinen 40ern gegenüber meinen 20ern, sondern einfach, weil die Medizin sich so massiv weiterentwickelt hat. Und was ich echt krass finde, wir sind jetzt man denkt ja immer so, Medizin, das existiert schon immer, aber wir sind ja in unserem Leben jetzt mit 40 sind wir, wir sind ja die Hälfte der Zeit, die sich die moderne Medizin entwickelt hat, sind wir ja quasi dabei gewesen. Und haben diese Entwicklung mitbekommen. Und das ist sicherlich auch die Zeit, in der mit Abstand am meisten Ressourcen da reingesteckt worden sind.
Ich meine, Medizin gibt schon seit immer, in Anführungsstrichen, ne? Also ich habe jetzt gerade eine Doku gesehen über Seuchenbekämpfung im Laufe der Jahrhunderte, ne? Und ich sag mal so, noch im 18. Jahrhundert hat man halt Leute bei Seuchen halt ein bisschen höher gebettet, weil man gedacht hat, dass die Gerüche, die halt so aus diesem Dreck von den Straßen so hoch gehen, dass die halt die Leute krank machen. Also muss man die Leute halt einfach ein bisschen höher betten und dann geht das schon wieder alles weg.
Waren gar nicht so weit weg von der Realität.
Ja, genau, das ist auch das Interessante, dass sie halt sozusagen diese Theorie gehabt haben, dass es sozusagen von Dreck aus der Straße kommt und dass es irgendwie so diese Gerüche sind. Und dann haben sie halt angefangen, deswegen auch die Abwässer zu klären. Ne? Und überhaupt Kanalisation anzumachen.
Yeah.
Aber obwohl sie die falsche Theorie haben, haben sie damit natürlich trotzdem die hygienischen Bedingungen verbessert und damit natürlich tatsächlich die Pandemien besser in den Griff gekriegt. Aber ja, so kleine Side Note. Yeah. Aber wie gesagt, also das früher hast du, ne, wenn du mit deiner geilen Blase angekommen wärst, hätte man erstmal einen Aderlass gemacht.
Genau. Und wenn das nicht hilft, dann noch einen anderen weiteren Aderlass. Genau. Ich habe irgendwann mal über Ludwig den welcher war der Sonnengott?
Der 13. Ja, der 14.
Aber es gibt ja einen 14.
Buch darüber,
dem sein Hofarzt hat sämtliche Zähne ziehen lassen, und weil Zähne irgendwie damals als was Unhygienisches galten, und der von da, also der quasi lebensunfähig war, weil der nichts mehr essen konnte und halt quasi ständig krank war, weil der gesamte Verdauungsapparat halt, weil Zähne sind halt
das Verdauungsapparat. Der hatte auch irgendwie 10 unterschiedliche Krankheiten oder so in sich herum und die konnten sie nicht. der muss gelitten haben wie ein Hund, der Typ,
genau, auf jeden Fall. Das Und muss man sich auch mal vorstellen, so ein Hofarzt, der so wonach würdest du heute deinen Hofarzt aussuchen? Damals, ja, ich habe ja diese Theorie, ja, alle Zähne rausziehen, machen wir jetzt mal, ziehen wir alle Zähne raus.
Ne, ja, man muss halt dazu sagen, es gab damals auch noch keine, keine Betäubungsbitte, ne?
Ja, ja. Also nicht nur das, es gab offensichtlich auch keinerlei Empirie oder
Empirik. Oh, ja. Also ja, aber ich will jetzt auch gar nicht die Pharmaindustrie jetzt in Bausch und Boden verurteilen oder sowas. Ich will nur einfach nur sagen, dass deren Geschäftsmodell halt extrem krass, dass wir halt extrem krass auf die von denen abhängig sind. Und das ist der Grund, warum sie so wahnsinnig viel Geld verdienen können. Und
sind die gleichen Mechanismen unterworfen wie der ganze Rest der Welt auch.
Deswegen sollte man den ganzen Gesundheitsmarkt nicht dem Markt überlassen. Das ist, was ich sagen will. Ja? Oder sagen wir mal nur zu einem geringen Teil dem Markt überlassen, sondern man muss da sehr, sehr hart rein regulieren, weil sonst können die halt sich einfach nehmen, was sie wollen, ne? Und das ist halt, das ist nicht gut für die Welt. Und
ja, man muss auf jeden
momentan
Fall
halt einfach.
Man muss hart regulieren. Ich finde aber zum Beispiel, so mit, dass man in Deutschland ja quasi jede Behandlung komplett kostenlos ist. Außer jetzt, ich krieg jetzt einen neuen Zahn hier. Den muss ich teilweise selber bezahlen. Aber so die meisten Behandlungen sind ja kostenlos. Und was auf der einen Seite finde ich, ist das eine gute Sache. Auf der anderen Seite finde ich aber, also ich will nicht, dass jemand natürlich sowieso nicht sterben muss. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand pleite geht, um seine Krankheiten. Also es muss natürlich ein Leben in Würde sein. Ich finde aber, wenn man eine vermeidbare Krankheit hat, dann sollte man mal kurz einen kleinen Schmerz verspüren dürfen, dass man sich, also wenn man sein ganzes Leben lang geraucht hat und jetzt irgendwie 100.000 Euro investiert werden, um sich am Leben zu erhalten, dann finde ich es schon legitim, je nach Einkommen, klar, es gibt Leute, die haben sehr, sehr wenig Geld, für die dann nicht, dass man dann irgendwie einen Tausender selber bezahlen muss davon oder sowas, einfach.
Das ist sehr schwierig. Ich meine, wie würdest du jetzt zum Beispiel, könnte man, da gibt es halt Leute,
total,
die sagen jetzt irgendwie, ja, diese ganzen Impfverweigerer, warum soll die Gesellschaft dann jetzt dafür aufkommen, wenn die auf der Intensivstation
ist? Ja, also das ist natürlich dann so, dass dann und irgendwann bist du dann dabei, wenn irgendwelche Extremsportarten, und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich beim Sport verletzt, ist halt relativ hoch, dann kannst du natürlich sagen, ja, warum machst du denn Sport? Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du Sport machst, dann ist es auch, also ich finde zum Beispiel eben zu sagen, ja, okay, dann müsst ihr halt für eure eigenen Tests bezahlen, wenn ihr es unbedingt wollt, also wenn ihr unbedingt diese Impfung nicht haben wollt, dann zahlt halt für eure eigenen Tests, finde ich, ist ein Ansatz, der in die richtige, der in eine richtige Richtung geht. Ich glaube, die Tests sind mehr als billig genug. Und die meisten Leute haben ja die allermeisten. Also jeder, der keine Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, sollte halt weiterhin, oder sich geimpft hat, sollte weiterhin die kostenlos kriegen. Und wenn du halt ohne Not dich nicht impfen lässt, aus welchen Gründen auch immer, dann hat das Konsequenzen. Finde ich bis zu einem gewissen Grad legitim. Also nicht hin bis zu, dass sie dann halt dass sie dann keine Medikamente kriegen sollen oder sowas oder keine Behandlung, das ist natürlich absurd. Oder dass sie dafür selber bezahlen sollen, finde ich auch absurd. Wir leben in einer Solidargemeinschaft und dazu gehört dazu, dass man auch Fehler macht. Ich meine, wenn irgendjemand beim Motorradfahren hinfällt und aus eigener Dummheit und dann ist das, oder wenn jemand betrunken gegen Baum fährt und danach ins Krankenhaus muss, dann zahlt ja die Gemeinschaft auch dafür.
Aber sollte Michael Ballweg eine Intensivbehandlung bekommen, wenn er Corona sich reinzieht?
Michael Ballweg, das ist ja der Querdenker, ne?
Der Gründer von Querdenken, genau.
Ja. Ja, natürlich sollte er das.
Na gut.
Wir leben in einer, also das ja, auf jeden Fall. Das ist Teil des ganzen Systems, dass selbst wenn er sich am Ende hinstellt und sagt, ja, gar nichts für mich getan, ich habe mich selber zieht, ja, war gar nichts. Ich meine, Trump, der sich dann hinstellt, der die beste Medikamente der Welt bekommen hat und am Ende sich dann hingestellt hat und erzählt hat, dass es ja offensichtlich total übertrieben ist, weil er hat es ja schließlich überlebt.
Ja. Ich habe es ihm echt nicht gegönnt.
Nee.
Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es ihm echt nicht gegönnt.
Ganz und also, gar nicht.
Ich hätte mich gefreut, wenn er gestorben wäre.
ja, also das ist.
Was echt krass, also was ich echt. Wann hast du das letzte Mal Trump gesehen? Also so als Auftritt irgendwie im Fernsehen oder irgendwas, also so frische Bilder.
Frische Bilder von Trump habe ich tatsächlich schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr gesehen. Das ist
geil irgendwo, ne?
Ja. Ich habe so ein bisschen, und vor allen Dingen die Sache, also ich meine, es ist, ich glaube, das ist trügerisch. Es gibt dann auch einige, die sagen, naja, die überlegen schon, wie sie 2024 dann wiederkommen und sowas und so dieses ganze
Zeug. Ich sag mal so, was er halt für einen krassen Grip immer noch auf die republikanische Partei hat, das macht mir echt Angst, ne?
Naja, also, und wie nachhaltig er sie neu geordnet hat und verändert hat. Also das ist ja so dieses.
Es gab ja tatsächlich diesen Moment nach dem 6. Januar, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt ist so ein Kipppunkt, ne, irgendwie, wo prominente Parteimitglieder dann jetzt sozusagen den Break gemacht haben mit Trump. Auch, glaube ich, ihn sogar tatsächlich versucht haben, diesen Break zu machen. Aber der hat nicht geklappt. Der hat nicht geklappt. Und zwar, weil die Geschichtsschreibung des 6. Januar, die natürlich dann sofort anfing, ne? Einfach die Republikaner ziemlich scheiße hat aussehen lassen.
Ja.
Und das konnten die nicht auf sich sitzen lassen. Also obwohl die selber, ja, sich in diesen fucking Tunneln versteckt haben vor dem Mob, ja, versuchen sie jetzt ein Narrativ voranzubringen, von wegen, das waren ja eigentlich nur Patrioten.
Da ist einer dabei, der hat selber von innen die Tür zugehalten, damit die nicht reinkommen, weil er beim Leben bedroht war.
Ja.
Der jetzt behauptet, ja, das war ja auch nichts anderes als eine normale Führung.
Ja.
Durchs Kapitol.
Ja.
Das ist wirklich irre, dass so die Hälfte dieses Landes wird in seinen Geschichtsbüchern stehen haben, dass Patrioten probiert haben, die Wahlintegrität zu retten und dass es gescheitert
ist. Du glaubst doch nicht, dass irgendjemand von denen schreiben kann.
Mehr als du glaubst. Also es ist.
Ist richtig. Ich wollte nur einen Spruch.
Ja, ich weiß.
Ich sehe da auch ganz schwarz. Also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass es vorbei ist. Auch als dann klar war, dass Biden die Wahl gewonnen hat, ich war mir klar, dass diese Kräfte, die sind noch da. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger gestellt, aber die Radikalisierung ist passiert. Und ich fühle mich auch bestätigt, dass dieser dunkle Pfad, der wird weiter vorangeschritten werden von dieser Hälfte der Amerikaner. Und ich sag mal so, bei der nächsten Wahl, also das ist so ein bisschen die Angst, ist halt, dass der 6. Januar oder beziehungsweise überhaupt dieses ganze Wahl ist gestohlen Narrativ, dass das halt so ein Testcase war, ne? Also so ein Stresstest, der ich meine, die haben ja auch alles in Bewegung gesetzt. Die haben ja wirklich jeden Wahlverantwortlichen da irgendwie sich vorgenommen und den unter Druck gesetzt, dass er halt irgendwie dort behaupten soll, dass die Wahl geklaut ist und so weiter und so fort. Da sind die nicht weit mit gekommen, ne? Obwohl sie da auch ganz viele Republikaner
haben. Erstaunlicherweise, muss man sagen. Also ich
finde ich gar nicht so erstaunlich, weil das sind natürlich schon Leute, das sind Professionals im Endeffekt, die halt ihren Job ernst nehmen. Aber wenn du jetzt strategisch über die Zeit in diesen Posten Leute hinsetzt, von denen du, auf die du dich verlassen kannst. Und es müssen ja auch nicht mal alle sein, sondern natürlich sowieso nicht, ne? Aber halt hier und da Leute, ne? Die dann in den Wahlprozeduren, die du dann anrufen kannst und sagst, ja, diese Wahl, die war doch jetzt aber auch wirklich, ne? Das war jetzt gestohlen. Und dann sage ich, ja, es war gestohlen. Und schon, ja, hast du plötzlich einen Hebel und kannst sagen, so, pass mal auf, Leute, die Wahlmänner hier aus dem Staat, die gehen jetzt einfach nicht, die fahren jetzt einfach nicht zur Wahlabgabe oder sowas, oder die stimmen für den anderen Kandidaten oder was weiß ich. Also, Ich sag mal so, die Trump-Präsidentschaft war zu unfähig und zu inkompetent, sowas zu planen. Ne? Mhm. Aber so etwas zu testen, ist schon eine Form von Planung. Weil du da schon weißt, was du als nächstes beim nächsten Mal, woran du an beim nächsten Mal denken musst.
Es ist auch, in den USA haben sich ja auch, in einigen Staaten sind ja auch die Wahlgesetze massiv nachgeschärft worden. Und angeblich alles ja um die Wahlintegrität zu, aber es ist ja, ich glaube, in Texas ist das, wo Leuten, die in der Schlange stehen, bei der Wahl Wasser zu geben, ist eine Straftat jetzt. Mhm. Wo man ja, das geht bestimmt nur darum,
dass Leute mit Metabolismus dürfen nicht wählen.
Ja, also ich meine, es ist natürlich auch halt, wie das halt so ist in Wahl, in den Regionen, wo halt weiße Menschen wählen gehen, da ist es halt meistens relativ, da ist es nicht viel anders als hier zu wählen. Da dauert es auch nicht viel länger. Wohingegen in Gegenden, wo halt ein hoher Migrations- oder Schwarzenanteil ist, da wartest du dann halt teilweise 10 Stunden, 8 Stunden, bis du mit der Wahl dran bist und die Wahrscheinlichkeit halt, wenn du irgendwann verdurstest, dass du dann vielleicht doch nach Hause gehst und sagst, ach scheiß drauf, ist halt relativ hoch. Und diese ganzen kleinen Sachen, dieses ID ist ja auch so ein ganz, dass du halt einen Ausweis mitbringen musst, wenn du wählen gehst, was halt hier für uns total, ja klar, warum eigentlich nicht, aber es haben halt in den USA weitaus weniger Leute.
Es gibt halt einfach keine ID in den USA.
Na doch, die also gibt es schon, aber halt es gibt auch in Kalifornien zum Beispiel, gab es auch eine State-ID.
Auf State-Ebene gibt es IDs.
Ja, ja, Federal-ID gibt es nicht, aber es gibt halt diese State-IDs. Da zählen oft auch Bibliotheksausweise oder sowas. Aber es gibt halt viele Leute, die haben sowas nicht. Und dann halt irgendwelche Systeme, das halt, was wir auch haben, dieses, dass du nicht automatisch zur Wahl, also ganz wichtig, also was sie halt machen sollten, ist, was ja auch schon ein Vorschlag ist, der lange zur Debatte steht und was die Demokraten durchziehen sollten, ist halt, dass der Wahltag ein Federal Holiday ist, also dass das halt einfach ein Feiertag ist, weil das ist halt auch so ein ganz großes Problem. Es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die können halt einfach nicht wählen, weil sie da arbeiten müssen und weil ihnen ihr Arbeitgeber halt nicht freigibt dafür, um wählen zu gehen. Und gerade wenn du halt eben, wie gesagt, 18 Stunden in der Schlange stehst, werden die Leute wohl kaum einen von ihren sehr, sehr wenigen Urlaubstagen dafür opfern, um dann die ganze Zeit in der Wahlschlange stehen zu dürfen. Briefwahlen werden komplizierter gemacht. So diese ganzen Sachen. Also die Republikaner haben ein ganzes Arsenal an Dingen hochgefahren, um halt in Zukunft einfach Wahlen nicht mehr wirklich, noch weniger wählend gewinnen zu müssen. Das ist ja sowieso, das System ist ja sowieso schon massiv biased zum Vorteil der Republikaner. Und das wird halt weiter ausgebaut. Ja, das ist, ich glaube, das ist die Realität.
Das ist die Realität, ja.
Und
also ich sag mal so, die demokratische Krise oder sag mal die.
Das ist ja nicht nur
in den USA. Vielleicht eine Regierungskrise oder so. In den USA ist auf jeden Fall noch nicht ausgestanden. Also meines Erachtens, da kommt noch was. Kommt noch einiges, glaube ich.
Ist ja auch kein rein amerikanisch. Also ich meine, in Österreich sieht es nicht gut aus. In Ungarn sieht es extrem düster aus.
Das ist das Geile, dass die Amis jetzt halt ihre Liebe zu Ungarn entdecken und zu Orban, ne?
Ja, zumindest also, einige.
Tucker Carlson war da ja irgendwie in Ungarn und ist jetzt ein großer Orban-Fan.
Ja, aber das ist ja hier auch so. Ich meine, Seehofer ist ja auch großer Orban-Fan und sowas. Also das ist ja.
Ja, und Kurz auch, ja.
Ist ja nicht so, als ob das hier irgendwie sonderlich weit weg wäre alles.
Das stimmt, ja.
Ja. Ja. Brexit ist ja auch diese Wunde, die jetzt nicht mehr aufhören will zu eitern.
Ja, auf deren Seite. Also wir, das ist jetzt weniger unser Problem.
Na doch, was die
wir werden jetzt noch beschimpft, aber.
die sehen halt, die haben halt das Problem, dass sie haben jetzt festgestellt, Moment mal, Nordirland ist ja jetzt eigentlich mehr Teil der EU als von UK. Ja, das stimmt.
Who would have thought?
Wer hätte das gedacht, dass bei den drei Möglichkeiten von dem Plan, wo jeder gesagt hat, hey, dann ist aber Nordirland faktisch Teil der EU und gar nicht mehr der UK. Und wenn ihr das dann wenn das euer Plan ist, dass das am Ende tatsächlich so kommt. Und was jetzt der Traum...
Aber ganz kurz, Max, sollte es da nicht irgendwie eine Grenzregelung mit Blockchain geben, die das irgendwie...
Stimmt, stimmt, die muss jetzt jede Sekunde kommen. Die ist bestimmt bald da.
Ich meine, mit der Blockchain müsste das doch eigentlich auch geregelt werden können,
ja,
oder?
Ja, du hast recht. Oh Gott, stimmt. Die virtuelle Grenze, die virtuelle geblockchainte Grenze. Ich erinnere mich.
Ja, also das muss jetzt bald kommen.
Warum das nicht geklappt hat, das kann ich mir echt nicht erklären. Also das niemals.
Das kommt bestimmt noch.
Das ist wahrscheinlich bestimmt die EU dran schuld mit irgendwelchen bürokratischen Sachen. Das
bestimmt, ja, klar. Ist. Ja,
das muss EU es sein.
Hat da einen Zauber gemacht gegen die Blockchain.
Machen die ja immer. Die Zentralbanken, das ist die entmachten dadurch, die wollen ja das Geld der Menschen weiterhin entwerten die ganze Zeit über. Das ist ja ihr heimlicher Plan. Genau, und deren feuchter Traum ist, dass halt Irland auch noch aus der EU austritt und quasi ein Teil von UK wird. Wo die Iren sagen, wir sind nicht bescheuert, wir wissen, wie das letzte Mal ausgegangen ist. Weil, also die haben ja massiv schlechte Erfahrungen mit zu wie die allermeisten Länder, die mal zu UK gehört haben, haben auch Irland damit sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, also mit mehreren hunderttausend Hungertoten und sowas, also wirklich ganz, 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 ganz krasses Zeug. Und aber das eitert so fröhlich vor sich hin und das ist noch lange nicht ausgestanden. Das wird auch noch darauf hinauslaufen. Ich gehe mal fest davon aus, dass UK dann irgendwann mal feststellt, dass unsere ganzen Waren sind ja jetzt doch alle in Nordirland und jetzt sind sie auch in Rest von Irland und damit in der EU. Naja, ohne Zollkontrollen, wie kann denn sowas passieren? Naja, wird einfach nicht mit, da wird nicht fair gespielt. Das wird noch ein schönes Problem für die EU werden und wird's auch noch auf lange Zeit bleiben. Da brauchen wir uns keine Sorgen drum zu machen. Aber das ist auch und halt auch so diese Geschichten, die man hört von irgendwelchen Leuten, die seit kleinster Kindheit in Großbritannien leben und die jetzt plötzlich das Land verlassen müssen. Also wirklich so irgendwelche 70-jährigen Leute, die mit 2 Monaten und die halt nicht oder auch in UK geboren sind, aber nicht nachweisen können hinreichend, dass sie UK Citizens sind und die dann halt irgendwohin abgeschoben werden sollen und sowas gerade. Teilweise auch, also wie dann halt so ein System ja dann auch sich mit gerne selber an den Fuß schießt, halt, also was wir ja auch gerne machen, irgendwelchen Leuten Ausbildung für irgendwelche Jobs suchen, die man hier händeringend, wo man händeringend Leute sucht und dann, wenn sie Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und wir die ihnen finanziert haben, dann schieben wir sie wieder in ihr Land ab, wo sie mit dieser Ausbildung nichts anfangen können und wo wir sie nicht mehr haben, wo sie anfangen könnten, Steuern zu zahlen. Und genauso ist das da in UK auch gerade, dass man anfängt, Leute wahllos abzuschieben, weil sie halt irgendwelche Dokumente nicht hinreichend mitbringen. Alles ein großer Spaß.
Ach, Brexit, da bin ich eigentlich auch, so ähnlich wie bei Trump, bin ich bei Brexit auch eigentlich froh, dass man da ja nicht mehr so viel von hört.
Wir nicht.
Wovon man ja viel mehr hört momentan ist der Klimawandel.
Klima was?
Klimawandel. Es ist so, irgendwie dieses gesamte Wetter, diese ganzen Wettersachen, ne, die, wenn man zusammennimmt, dann
ja, da gibt's nur gute Nachrichten. Heute habe ich gehört, neuer Rekord in Europa, höchste Temperatur, die jemals gemessen worden ist auf Sizilien.
Auf Sizilien, ja.
49,8 Grad.
Ja, ich glaube,
da geht noch was. Nächstes Jahr knacken wir die 50.
Ja, ich glaube, 48 waren es dabei, ja.
48, naja, das kriegen wir
alle. Ja, also wir knapp 50, also ganz ehrlich, das ist wirklich, also immer mehr, vielleicht ist man ganz gut, so ein bisschen über die eigene Klimawahrnehmungsgeschichte oder Klimawandelwahrnehmungsgeschichte zu sprechen. Also ich bin schon mit dem Konzept des Treibhauseffektes aufgewachsen. Ne? Also das hatten wir schon in der Schule. Treibhauseffekt, dies, das, irgendwie CO2 und das könnte wahrscheinlich irgendwann.
Oder war das, als du in der Schule warst, schon Thema?
Nee, das hatten wir schon in der Schule.
So progressiv war unsere Schule nicht.
So, ich glaube, das war so, ich glaube, so fünfte Klasse oder so, irgendwann Anfang der 90er oder sowas. Und also das Konzept war irgendwie bekannt, Treibhausgas, rein wissenschaftshistorisch gibt es das übrigens tatsächlich schon, glaube ich, im 19. Jahrhundert oder späten 19. Jahrhundert hat man schon die ersten Theorien zum Treibhauseffekt aufgestellt, noch ohne, jetzt habe ich mal konkret auf den Klimawandel hinzuweisen oder so, sondern einfach nur zu sagen, okay, CO2 in der Atmosphäre scheint wohl dazu zu führen, dass es halt so eine Art von Hitzestauung gibt, ne? Mhm. Oder dass mehr Energie getrappt wird und so. Also das gab es schon sozusagen, die Modelle. Und dann halt irgendwann, dass es halt ein tatsächlich ein menschengemachtes Problem werden könnte, das ist dann so seit den 80er, 90ern, ich glaube sogar schon in den 70ern, wurde das von den ersten Wissenschaftlern festgestellt und ich glaube sogar unter Nixon noch adressiert. Und der hatte sogar tatsächlich schon erste Maßnahmen geplant, politische Maßnahmen geplant, um mit diesem dem Klimawandel umzugehen. Das muss man überlegen, Nixon, ne? Und
Nixon hat die EPA gegründet, die Umweltbehörde in den USA.
Ja, ne? Es ist manchmal ganz witzig, was so Leute. Genauso wie dass der Reagan und Thatcher zusammen mehr oder weniger das Ozonloch gestopft haben. Aber ja, andere Geschichte. Auf jeden Fall, ne, das ist so die allgemeine Geschichte und irgendwo in dem Schulstoff kam das so irgendwie, glaube ich, irgendwann in der 80er, Anfang 90er so an. Und dann kam natürlich dann irgendwann die 2000er und da war das ehrlich gesagt aber noch gar nicht so richtig in meinem Kopf. Das war so ein Hintergrundding, ja, irgendwie das mit irgendwie Problemen, CO2, irgendwas. Und dann kam halt irgendwann, ich glaube 2006, ja dieser Film von Al Gore raus, ne, Inconvenient Truth. Und der war dann halt nochmal so ein, der hat das einfach mal so richtig auf den Punkt gebracht. Hey Leute, das ist nicht einfach irgendwas Abstraktes, sondern das ist echt ein Problem und wir werden uns damit beschäftigen müssen. So, ne? Und der war dann ja auch echt ein großer Erfolg und hat halt auch echt viel bewegt, also viel, viel Bewusstsein geschafft. Aber es hat natürlich überhaupt nicht gereicht. Also es war so ganz offensichtlich, ne? Hat es nicht gereicht, dass irgendwie.
Was? Aber es ist doch, wir haben es doch alles gelöst und die Menschheit hat sich geändert und
ja, also ich glaube, seitdem ist es auf jeden Fall ein Policy Proposal oder sagen wir mal ein Policy Baustein innerhalb der westlichen Regierungspraxis geworden. Allerdings halt immer so stiefmütterlich, ne? Und man muss ja sagen, dass halt zum Beispiel Angela Merkel am Anfang ihrer Regentschaft, beziehungsweise, ich glaube, das war noch unter Rot-Grün noch eingeleitet, ne, irgendwie so ein Energiewendeprojekt, das ging dann ja auch echt voran, also ne, irgendwie mit Solarförderung und regenerative
Energieförderung. Das war noch alles unter Rot-Grün, das dann mit CDU, FDP ist das dann schön alles.
Genau, ist das einkassiert worden, dann einkassiert, ich glaube so 2010 oder 9 oder 10 oder sowas. Ne?
Deutschland war mal ziemlich weit vorne, was so Umweltschutz angeht.
Genau. Und daher kommt übrigens immer noch das Narrativ, dass halt immer noch zum Beispiel in konservativen Kreisen so, nein, wir sind doch immer noch Vorreiter, ne?
Weil ja, ja.
Die leben halt einfach, man muss sich, glaube ich, so Konservative, muss man mal vorstellen.
Das war, bevor halt ihr so die Macht bekommen habt. Da waren wir Vorreiter.
Mental leben die immer so 15 Jahre in der Vergangenheit. So. Deswegen denken die immer noch so, irgendwie Deutschland sei irgendwie Vorreiter vom Klimaschutz, was halt einfach absurd ist heutzutage. Aber ja, davon abgesehen, genau, und aber so richtig für mich jetzt persönlich, ne, als so ein, sag mal, so emotional, ich will auch gar nicht sagen, dass ich es begriffen habe. Ich glaube, ich habe es noch nicht begriffen, ne? Aber wo ich so, fürchte, so emotional.
Wir haben alle noch lange nicht, wir ahnen nicht mal,
was genau, das bedeutet. Aber ich glaube, das erste Mal, wo ich das gespürt habe, das war halt wirklich, wo ich das gespürt habe, war halt 2015, ne? Und 2015 war halt schon ein extrem heißes und trockenes Jahr. Und ich bin damals halt mit, das erste Mal mit meinem Rad halt so durch, ich glaube, an der Ostsee lang gefahren, habe ich so eine Tour gemacht. Und da habe ich halt das Gefühl gehabt, es ist irgendwie alles anders. Es gibt weniger Insekten, es ist alles, also ich hatte so eine komische Awkwardness gegenüber der Natur und Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, so, es ist was anderes, ist was anders. Ne? Und noch verstärkt hat dann 2017, wo dann halt, da hatten wir ja diese krassen Regenfälle auch in Berlin, wo dann halt irgendwie Keller alle unter Wasser standen.
Da war ich ja nicht hier.
Ja, genau, du warst ja nicht da. Und dann hat sich das halt immer, also dann hat es sich relativ schnell, ist das eskaliert eigentlich, ne? Also so über die Jahre. Und natürlich dieses Jahr ist natürlich alles total verrückt. Aber auch schon die letzten 3 Jahre habe ich auch gedacht, so, wow, was ist hier los irgendwie?
Ich wollte gerade sagen, nicht weniger verrückt als nächstes Jahr.
Ja, und es wird wahrscheinlich einfach jetzt, und ich glaube, die Erklärung dafür ist ja auch, dass halt ganz, ganz lange sowohl das CO2, das zusätzliche, als auch ein Großteil der zusätzlichen Energien, die auf die Erde getrappt wurden, dass die einfach im Ozean aufgenommen wurden. Ne? Also der Ozean hat, ich glaube, 80% des CO2s, des zusätzlichen CO2s hat es aufgenommen und auch ein Großteil der zusätzlichen Energie. Das heißt also, wir hier auf dem Land haben gar nicht so viel von der Erwärmung mitbekommen, wie jetzt zum Beispiel in den Ozeanen stattgefunden hat. Und der Punkt ist natürlich, dass der Ozean halt, und das ist irgendwie, habe ich bei Isotop einen Blogpost drüber gemacht, dass die Sättigung von CO2 jetzt irgendwo seit 2019 oder 2017 oder so halt irgendwo zu Ende ist, ja, und seitdem kriegen wir, glaube ich, vermehrt diese Phänomene, kommen jetzt tatsächlich auch sozusagen, kommt der Klimawandel bei uns an, ne, sozusagen in der Atmosphäre, weil der Ozean ist halt so eine Art Puffer gewesen, ja, es war so ein Buffer, der hat das halt ganz lange verzögert im Endeffekt auch, und ich glaube, dass wir jetzt erst anfangen, wirklich auf der Erde in unserem Leben den Klimawandel jetzt anfangen zu spüren. Und und das ist halt so eine Sache mit der Imagination. Es ist ein Unterschied, abstrakt zu wissen, dass es den Klimawandel gibt. Das ist ein Unterschied zu das Konzept des Treibhauseffektes zu kennen, als halt wirklich eine Vorstellung davon zu haben, was das bedeutet. Und ich glaube, diese krassen Wetterereignisse, die sind lange nicht das Ende der Fahnenstange, was wir erleben werden. Ne? Das kann man absolut von ausgehen. Aber sie geben so einen Glimpse, so eine Art Vorahnung davor, was auf uns zukommt. So eine ganz kleine Vorahnung. So, sieh dir das an, was du gerade siehst, und potenziere es mal 10 oder sowas, ja. Und ja, fuck. Es macht mir echt Angst, also wirklich Angst.
Ja, das ist, was ich halt so, ich find so diese Erzählweise, wie jetzt hier wir müssen jetzt lernen, mit dem Klimawandel leben zu lernen. Das ist jetzt
müssen wir auch, hilft dir nicht.
Ja,
ne?
Also der Zug ist schon lange abgefahren. Dass wir damit lernen müssen, leben zu lernen. Es wird einfach passieren. Das ist egal, was wir jetzt machen. Selbst wenn wir jetzt sofort auf der Stelle aufhören, CO2 zu produzieren, der Schaden ist bereits angerichtet.
Ja. Das ist ja, was das IPCC sagt, ja. Also selbst wenn wir jetzt sofort aufhören mit CO2, die ganze Welt, bam, 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 wir werden trotzdem 1,5 Grad überschreiten.
Ja.
Also bis 1,6 sozusagen, besten Szenario, das war das beste Szenario, was sie da aufgemacht haben. Dann kommen wir auf 1,6 und schaffen das aber bis zum Ende des Jahrhunderts wieder zurückzukommen auf unter 1,5. Also das ist jedenfalls das, was sie da prognostizieren, aber das ist natürlich total unrealistisch. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Klimaaktivist, und das ist wahnsinnig demotivierend, aber no way werden wir 1,5 Grad matchen. No way, das ist ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen, ja. Wenn wir morgen einfach die gesamte fucking Menschheit runterfahren, dann ist das nicht ausgeschlossen, aber es ist einfach fucking realistisch ausgeschlossen. Wir werden über 1,5 Grad hinausschießen, und zwar big time. Und ich glaube, wir können froh sein, wenn wir unter 3 bleiben.
Das sind so alles Bereiche, in denen ich dann keine Ahnung, ich traue mir, also ich habe keine Ahnung davon.
Ja, es steht alles im IPCC-Bericht, da kannst du dir angucken, welches Szenario du für wahrscheinlich hältst.
Ich habe keine Ahnung, ich hab den nicht gelesen, sollte man vielleicht mal lesen, auf jeden Fall. Nehme ich mir mal vor. Aber es ist so, Tja, mal gucken.
Das ist ein scheiß Thema, ja. Ich habe jetzt die Stimmung versaut. Tut mir leid. Aber ich hätte das Gefühl, wir müssen da mal drüber reden.
Siehst du, darum beschäftige ich mich mit Krypto. Das ist im Vergleich so ein kleines, lösbares, albernes Problem. Was halt so. Ja. Haha, guck mal, die Trottel, die wir Geld verlieren. Naja, das ist halt so. Ist halt so.
Ja, aber Max, du hattest jetzt heute mir einen Podcast empfohlen, genau, den ich mir auch gleich angehört habe.
Ja, das ist offensichtlich.
Ich fand das auch so, also jetzt mal so ganz, so von unserer Attitude her, ja. Wir sind ja so die beiden Dudes, die halt so so über den Dingen stehen, so sind die alle doof und so, ne? Hahaha und so weiter und so fort. Und was ich halt so cool an diesem Podcast fand, ist, also vielleicht nochmal kurz vorgestellt, der Podcast heißt When the Music Stops.
Genau.
Ich hatte den noch gar nicht auf dem Schirm irgendwie, aber jetzt und diese eine Folge gehört, da hatte er einen Gast, interessanterweise ein Deutsch-Haitianer, der aber in den USA lebt. Und der ist so ein Enthusiast von Nano, einer Kryptowährung, die tatsächlich ähnlich wie Bitcoin sich als reine Transaktionskryptowährung versteht, aber mit dem Unterschied, dass es eben nicht auf Proof of Work setzt, sondern auf Proof of Stake, damit halt sich eine ganze Menge weniger Probleme einkauft, nämlich natürlich die große Umweltzerstörung durch den Energieverbrauch, als auch das Transaktionsvolumen, als auch die Transaktionsgebühren und so weiter und so fort, ist halt einfach ein slickes, kleines System, das eigentlich besser funktioniert als Bitcoin. Also das tut, was
dramatisch
Bitcoin
tut. Alles funktioniert besser als Bitcoin.
Also
Bitcoin ist literally die Welt anzünden und dann fallen irgendwann mal 7 Transaktionen pro Sekunde raus. Ich meine, das ist alles funktioniert besser als Bitcoin. Alles.
Ja, das ist so, ja. Ja, jedenfalls diese Währung hat natürlich aber trotzdem lange nicht die Aufmerksamkeit und die Traktion, die andere Kryptowährungen haben. Und aber trotz, obwohl es eigentlich ein besseres Konzept ist, und es wird auch ständig davon gesprochen, wie cool die Community ist und wie ehrlich die Leute sind. Und
der schmiert ihm da schon eine Menge Honig auch
ums Maul. Das stimmt, ja. Also man muss dazu sagen, also der Typ, der dort eingeladen ist, der Nano Proponent, ja, der ist ein wahnsinnig sympathischer Typ. Also ich habe dem zugehört, es hat mir Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Der ist intelligent, der ist nicht irgendwie so der typische Krypto-Nerd-Troll, der so wahnsinnig von sich und seiner Idee so eingenommen ist und überhaupt nicht mehr für Argumente zugänglich ist, sondern halt wirklich jemand, so mit dem man reden kann. Ne? Und den hat sich dieser Typ jetzt eingeladen und dann redet der halt 2,5 Stunden mit dem über Nano, wobei die ersten 2 Stunden im Endeffekt er den mehr oder weniger Nano vorstellen lässt und, wie du schon sagst, irgendwie auch mal Honig ums Maul schmiert, wie toll das Konzept doch ist und wie toll die Nano-Community ist und so weiter. Und dass die ja auch alle so wahnsinnig offen sind für Argumente. Ich glaube, da bearbeitet den auch gut, ne? Das muss man schon sagen.
Also das klingt jetzt total arrogant und wir lachen hier. Ich habe vor beiden Seiten massiven Respekt in dem Fall. Also ich meine, ich habe mir diesen Podcast angehört. Ich habe mir angefangen, den anzuhören, weil ich den auch, also ich habe von dem schon eine andere Folge gehört. Der hat noch eine Folge gemacht mit also ich habe 2 Folgen gehört, die sind beide fantastisch, muss man sagen. Die andere war mit einem ehemaligen Profi-Pokerspieler, der halt so die Vergleich zieht zwischen, also der von Ökonomie unfassbar viel Ahnung hat und der halt auch die Vergleiche zieht zwischen so wie war das damals eigentlich als diese ganzen Poker-Sachen, also es gab halt in den USA, gab es schon mal, so da gab es Offshore-Poker-Spielmöglichkeiten.
Ich kann mich erinnern, in Deutschland auch, ja.
Und das war halt alles unreguliert und so und lustigerweise der eine, der Chef-Anwalt von, also einer von drei Leuten, die man von Tether so kennt, war damals in so einem Poker-Off-Zeit,
Casino.
Poker-Casino, das einzelnen Spieler God-Mode ermöglicht hat. Also, dass einzelne Spieler sehen konnten, welche Karten die anderen hatten. Also wirklich knallharter Betrug. Betrug. Und der war damals halt professioneller Profispieler und hat halt so erzählt, wie das damals, selbst als die Börsen runtergefahren worden sind, sozusagen, als diese Casinos sich aufgelöst haben, haben Leute teilweise noch weitergespielt. Also das Casino, die Server wurden schon runtergefahren, aber das Webinterface war noch da oder wie auch immer das funktioniert hat. Also das, es war schon klar, das Geld ist weg, es ist alles weg und die Leute haben das halt einfach nicht mitgekriegt und haben weitergespielt und sowas. Das war ein sehr guter. Und dann hatte ich halt diesen Podcast, der halt auch so in dieser ganzen No-Coiner-Community ziemlich rumgereicht worden ist und wohl gesagt worden ist. So, wow,
es gibt ja mittlerweile eine No-Coiner-Community, das ist super geil. Ich will Teil davon sein.
Ich schicke dir gerne die Liste von den Twitterern zu, denen ich da so folge. Das sind gar nicht alles so Hardcore-No-Coiner, muss man auch sagen. Da sind auch teilweise.
David Girard kenne ich natürlich und den David Colombia, dem folge ich auch.
Genau, da ist noch einer, warte mal, wie heißt das?
Steven Deal, dem
genau.
Glaube ich auch, ja, genau.
Der ist auch gut. Und es sind auch so ein paar hier, Francis Coppola, die schreibt, glaube ich, so für Coinbase zum Beispiel, so ein Bitcoiner.
Francis Coppola, ist das nicht die Tochter von dem Regisseur? Also die auch, ist das nicht eine Regisseurin?
Nee, die ist irgendwas, dann ist, hat die wahrscheinlich nur einen
Namen. Ähnlichen Namen, das ist egal. Ja, egal.
Und ich folge da einigen Leuten und da ist das so ein bisschen rumgereicht worden, ist dann halt so auch genau wie du, so ja, so ein nettes Gespräch und so und auch halt positiv gesehen. Und ich habe mir das angehört und ich bin halt so, ich war halt irgendwann, ich konnte diesen Podcast nicht mehr weiterhören, weil ich habe so, er redet halt da dieser Patrick, warte mal, ich habe den Namen extra raus, Patrick Luberus, hier dieser Luberus, dieser Nanotyp, der erzählt dann halt, wie er sich das alles vorstellt und sowas und Deflation ist ja, und dann ist so, Deflation? Nein, Deflation wird alles töten! Das ist so wirklich so, dass, wenn Deflation im Spiel ist, dann kann es nicht funktionieren. Und dann fragt er ihn so, ja, aber mit Deflation, das ist ja auch nicht ganz so gut und so. Und dann wischt er das so weg mit so einem, naja, aber wenn die dann innerhalb des Systems sich bewegen, dann spielt es ja auch irgendwann gar keine Rolle mehr, was der Umtauschkurs zu irgendwelchen anderen Fiat-Währungen ist. Dann ist das ja egal, was der eigentlich wert ist, der Name. Und dann reden die weiter.
Das ist wahnsinnig geil, wie er das Gespräch so aufbaut, ne? Und vor allem, dass er auch ganz am Anfang auf so ein altes YouTube-Video von ihm referenziert und ihn fragt so, hey, da hattest du doch schon mal was über so ein Ponzi-Scheme erzählt. Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du dir dabei gedacht und so. Und dann erzählt er halt irgendwie, ja, wie er dieses Ponzi-Scheme entdeckt hat und Bitcoin dann halt durch
das,
ne? Was?
War das BitConnect?
BitConnect, genau. Ja, genau. Und dann, wie er das halt so durchschaut hat und so weiter und so fort. Und es ist, man merkt einfach so im Nachhinein, er hat damit eigentlich sozusagen schon so ein Frame gesetzt, ja, irgendwie für das Gespräch.
Das ist ein bisschen so, wie man Hund einschläfert oder sowas. Ich weiß es nicht. Es ist.
Also, das nutzt er in dem Moment überhaupt nicht aus, sondern, das war eine interessante Folge und so weiter. Erzähl doch mal, elaborier doch mal. Und dann geht das Gespräch weiter und das ist immer die ganze Zeit affirmativ. Bis dann die letzte halbe Stunde. Und da die letzte halbe Stunde gibt er ihm dann halt mehr oder weniger den Einlauf, ja, und erzählt das dann halt.
Er gibt ihm keinen Einlauf.
Nein, nicht erklärt, Einlauf, aber er erklärt dann halt wirklich, was Deflation bedeutet, was halt dieses Lost Decade in Japan ausgelöst hat, was und warum im Endeffekt eigentlich jede fucking Kryptowährung halt ein Ponzi-Scheme ist, ja. Und das macht er sehr, sehr klar.
Und in dem Moment, in dem sich der andere sagt, ja, aber vielleicht nochmal, ja, warte, bleib mal kurz sitzen. Ich erkläre es jetzt nochmal ein bisschen. Ich erkläre dir jetzt den Teil nochmal. Und es ist halt wirklich, also das klingt jetzt alles so, ehrlich gesagt, ein bisschen, oder zumindest so ein bisschen cringe, wenn man so das Gefühl hat, so da wird einer vorgeführt. Aber ich glaube, er behauptet zumindest, dass er sich nicht vorgeführt fühlt und er verhält sich auch nicht so, als ob er. Also er ist ja.
Ja.
Er ist aber ja.
Auf eine Art ist er schon vorgeführt worden.
Muss man
schon
auf eine sagen. Art ist er schon vorgeführt worden, aber er hat sich so gut wie man irgendwie kann in der Situation verhalten. Und da muss ich sagen, all mein Respekt dafür, weil er hat halt, er war halt wirklich. Ich habe den Podcast noch nicht zu Ende gehört. Ich bin halt noch da irgendwie im späteren Ende.
Ich habe ihn zu Ende gehört.
Genau, aber bis zu dem Zeitpunkt ist er halt auch, ist nach wie vor offen, hört nach wie vor zu, ist Argumenten zugänglich. Was ich hätte wahrscheinlich da gesessen und gesagt, nein, ich kann dich nicht hören. Wie halt jeder andere Krypto-Fanboy, die halt erzählen, aber es ist doch gut, wenn wir viel Energie verbrauchen, weil es ist ja eigentlich Umweltschutz, wenn wir viel Energie verbrauchen.
Genau.
Bitcoin ist eine Batterie. Wir speichern Energie für die Zukunft.
egal. Aber
genau, das macht er halt überhaupt nicht, sondern ist wirklich bis zum Ende absolut argumentenzugänglich und sowas und all meinen Respekt dafür, muss ich wirklich sagen.
Was also, du vielleicht dann noch gar nicht mitgekriegt hast, ist halt tatsächlich, wo er dann halt so, also der Host dann halt so einschlägt mit irgendwie so, ja, also im Endeffekt, das ist sozusagen sein Endangriff, ja, und wo er dann sagt so, ja, wir alle waren in dieser Situation, ich war in dieser Situation, ich war ein großer Bitcoin-Verfechter, ja, irgendwie, und ich war auf diesem falschen Pfad und ich musste das hart lernen und so weiter und so fort. Und wir kommen alle an diesen Punkt, wo wir verstehen, fuck, wir sitzen da auf dem falschen Pferd. Also versucht ihn halt auch ganz empathisch da halt sozusagen ranzuführen. Junge, du
es gibt ein Leben nach Krypto.
Genau. Und da erinnert mich das dann wirklich an so ein Aussteigerprogramm.
Also ja,
das ist halt wirklich sozusagen so. Also diese ganze Folge ist eigentlich ein Krypto-Aussteigerprogramm und zwar universell, weil alles, was er dort erzählt über Nano, ne, und was er dort bezieht auf Nano, ist natürlich hundertprozentig anwendbar auf alle anderen Kryptowährungen.
Ja. Und ich finde das auch spannend. Also ich habe eine Menge über Ökonomie gelernt. Ich habe so durch dieses Ganze mich mit diesem Thema auseinandersetzen, auch gerade dieses Deflation. Ja, dieses Inflation, so das ist halt so ein Bauchgefühl, so naja, also so dieses, dass das alles ja dazu führt, dass wir darüber nach und nach entmachtet werden. Es ist ja was. Aber auch, warum ist es so wichtig, dass wir eine Inflation von diesen 1-2% haben? Warum? Also man will halt so. Und ich finde auch, ich muss ja auch sagen, so diese Logik, woher kommt denn so dieses deflationär ist gut? Weil es gibt halt Weimarer Republik, Venezuela, es gibt halt viele, viele Länder, wo halt massive Inflation die Leute wirklich furchtbar arm gemacht hat und wo der Staat einfach Geld gedruckt hat ohne Ende. Und natürlich ist dann erstmal so das Bauchgefühl zu sagen, ja, dann machen wir das halt so, dass das Geld nicht beliebig gedruckt werden kann und dann hören wir halt auf mit Gelddrucken. Und wenn Inflation schlecht ist, dann muss Deflation ja gut sein. Und dieses zu verstehen, dass Deflation eigentlich fast oder vielleicht sogar schlimmer ist als Inflation.
Es ist schlimmer.
Und auf jeden Fall, eine Hyperdeflation massiv schlimmer ist als ein bisschen Inflation. Und das halt eine jegliche Deflation macht halt aus einer Währung plötzlich ein Asset, in das man investiert, also ein Investitionsobjekt, ein Spekulationsobjekt. Und führt dazu, dass die Leute ihr Geld nicht mehr ausgeben, wofür es halt gedacht ist, was halt der Zweck von Geld ist, dass man es ausgibt und nicht hodelt. Und darum halt, weil dann ist es nicht mehr in Zirkulation, dann gibt's keine Kredite mehr, weil warum soll ich jemandem mein Geld als Kredit geben, zum Investieren geben, wenn ich das Geld auch einfach liegen lassen kann, das nimmt ganz alleine von an Wert zu. Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Also geben Banken keine Kredite mehr, also kannst kein Haus mehr kaufen, weil halt niemand kriegt mehr einen Kredit, kannst keine Überziehungskredite machen, kannst keine Firma gründen, hast halt komplette wirtschaftliche Bereiche, die einfach komplett tot sind. Und was wir halt auch in der Praxis, das war mir auch nicht so bewusst, dass in Japan halt diese Zeit der Deflation halt dazu geführt hat, dass das Land einfach stillstand, nichts passiert ist. Und das ja auch ein Prozess ist, der bis heute nicht so ganz vorbei ist. Also es ist ja nicht so, als ob Japan jetzt irgendwie blendend dastehen würde. Es hat natürlich, ich glaube, es hat auch noch viele andere Gründe. Es hat auch mit der Überalterung des Landes zu tun und so weiter und so fort.
Klar.
Aber und
ja, das fand ich so gut an diesem Podcast, wo er dann halt auch gesagt hat, stellen wir uns doch mal vor, Nano wäre jetzt die Währung eines Landes. Ne? Ich glaube, Tansania hat er dann irgendwie so als so hypothetisches Beispiel genommen. Jetzt sehen wir, Tansania führt jetzt irgendwie Nano ein, ja. Und dann hast du aber irgendwie eine fixe Geldmenge, ja. Aber du hast natürlich erstens ein Bevölkerungswachstum, ne? Irgendwie, sei es jetzt durch Geburtenrate oder durch Zuwanderung. So, aber das hast du in den meisten Ländern. Dann hast du, also
oder weil die Produktivität
gleiche steigt. Geldmenge, die gleiche Geldmenge heißt das, im Endeffekt heißt das, die gleiche Geldmenge muss sich auf mehr Leute verteilen, ja. Gleichzeitig hast du vielleicht noch ein Wirtschaftswachstum, das heißt also, mehr Güter werden produziert, das heißt also, du hast mehr Güter mit der gleichen Geldmenge, ja. Das heißt also mit anderen Worten, und das heißt, du hast halt sofort eine Runaway-Deflation da drin.
Genau. Sobald du halt mehr Güter hast, bei gleicher Geldmenge muss das einzelne Gut billiger werden. Also, oder im Preis nachlassen. Für weniger Geldeinheiten zu erwerben sein.
Und deswegen ist jeder bescheuert, es ist einfach rational völlig bescheuert, irgendein Geld auszugeben, wenn du es nicht unbedingt musst. Ne?
Genau.
Und dann hast du natürlich sofort Leute, die dann halt entsprechend Spekulationen machen und die dann halt irgendwie große Mengen von Geldern halt als Asset dann eben aus dem Markt herausnehmen und irgendwie deponieren. Und dann entziehst du dem Ganzen sozusagen noch mehr Geld, dem ganzen System. Und dann hast du noch mehr Deflation. Also genau. es ist halt eine Spirale. Ich wollte mal ganz kurz zu deinen Ausführungen zu Inflation sagen. Das ist, glaube ich, auch so ein Mythos. Ne? Also es gibt natürlich diverse Szenarien gewesen, also zum Beispiel in der Weimarer Republik mit der Inflation. Diese Runaway-Inflation, und das ist auch erschreckend, wenn man sich damit so befasst und das mal so liest und so. Aber es war tatsächlich rein wirtschaftlich nicht das große Problem, ja. Okay. Es war halt so, dass du halt ständig irgendwie, dass die Preise wahnsinnig gestiegen sind, aber natürlich sind auch die Gelder die ganze Zeit gestiegen, ja. Also die einzigen Leute, die ja wirklich drunter gelitten haben, waren Leute, die halt irgendwie Bares Gespartes hatten, ne? Also die haben ihre Vermögen verloren, aber ansonsten war es nicht ein Problem. Und das Narrativ, das man heutzutage aus der Geschichte hat, ne, dass man sagt, irgendwie diese Inflationsphase, die so Anfang der 20er war, und die Wirtschaftskrise, die dann halt Ende der 20er kam, das verschmilzt so in eins. Aber das hat nichts miteinander zu tun.
Also ich weiß nicht,
wie viel da dran ist. Das waren zwei völlig unterschiedliche Ereignisse.
Meine Oma hat irgendwann mal erzählt, dass sie als Kind, dass sie, nachdem sie ihren Lohn bekommen haben, rennen mussten zum Laden, damit das Geld zu dem Zeitpunkt, wo sie ankommen, überhaupt noch was wert ist.
Ja, ja, klar. Ja.
Wobei also,
es war eine stressige Zeit und es war eine
unsichere Zeit. Das ist mehr als Stress.
Aber es war halt nicht. Es gab keine Wirtschaftskrise deswegen. Ja, also okay. Es gab nicht. Also das, was dann halt Ende der 20er Jahre kam, war halt viel, viel schlimmer.
Ja, also ich.
Und das sind zwei unterschiedliche Ereignisse. Ne, also muss man dazu sagen. Also ist auch egal. Also Inflation.
Ich will bloß sagen, nur weil du jemanden kennst, der ertrunken ist, heißt das noch nicht, dass es eine gute Idee ist, nie wieder Wasser zu trinken. Das ist die Mischung macht's. Und ich glaube, das ist halt auch bei diesen Kryptowährungen, warum die Deflation, weil es halt schön einfach ist, muss man ja auch sagen. Ich meine, so eine gleichmäßige Inflation zu halten, das erfordert, zumindest nach allem, was wir bisher wissen, also es gibt diese Versuche von irgendwelchen Stablecoins, wo halt die Idee ist, die hängen irgendwie am Dollar dran oder sowas. Aber das funktioniert natürlich überhaupt nicht mehr, wenn ein Großteil deiner Investoren oder deiner Kaltmitglieder der festen Überzeugung ist, dass das Fiat das Böse ist und dass man sich da gar nicht ranhängen darf und dass es ja komplett frei und unabhängig davon sein muss. Und ansonsten ist das halt bisher noch niemandem gelungen, ein Prinzip zu finden, wie man ohne irgendwelche Warenkörbe zu messen und irgendwelche großen Statistiken aufzustellen, Aussagen treffen kann darüber, wie hoch überhaupt die Inflation ist und wie sie dann zu bekämpfen ist. Das ist halt eine menschliche Entscheidung. Und ich glaube, so dieser Gedanke so, naja, Menschen reagieren böse, darum überlassen wir das einfach einem Programm, was wir irgendwann mal geschrieben haben. Erstens, dieses Programm wird auch von Menschen geschrieben und die können da schon Sachen reinschreiben und ob sich das auch und genauso ihre Biases mit reinpacken. Aber halt zweitens, ja, bloß weil ich in irgendeinem, weil sich alle blind an irgendein Formular halten, heißt das noch lange nicht, dass es deswegen irgendwie ein gutes Prinzip ist oder sowas. Das ist, aber es ist halt die, glaube ich, die einzige Idee, die im Augenblick da existiert in dem Bereich, und darum wird die halt auch verfolgt. Aber es ist ja spannender Podcast, lohnt sich auf jeden Fall.
Between the Chairs. Ja, genau, und ich denke, das ist halt.
Nee, wenn die Music stops, so.
When the Music Stops. Und ich finde, das ist auch wirklich tatsächlich ein ziemlich, wie gesagt, ein universelles Ausstiegsprogramm. Ich glaube, das kann man wirklich jedem Coiner, kann man diese Podcast-Folge empfehlen, ja, und sagen so, hier, hör dir die einfach mal an. Und weil wirklich alle Argumente, die er vorbringt, sind auf alle Kryptowährungen angewendbar, auf alle. Und wenn ein Coiner da immer noch glaubt, dass er da immer noch eine Währung hat, ja, in die er da investiert. Ich meine, ich habe nie verstanden, warum wie die Leute das Prinzip Hodl und das Prinzip Währung unter einen Hut bekommen können. Also ich verstehe es nicht, ja. Also entweder ist es eine Währung und dann bezahle ich damit Dinge, oder ist es keine Währung und dann hodl ich den Scheiß. Aber ja, ja. Es kann nicht beides sein. Es ist einfach ein Widerspruch.
Es ist ein Pipe Dream. Die Leute haben keine, ich meine, ja. Wie viel Ahnung. Und das sagt er ja, das sagt ja auch der Moderator von diesem Podcast, und das sagt er auch absolut zu Recht. Man muss halt auf so vielen Bereichen, man muss halt Ahnung von Technik haben, man muss halt Ahnung von Ökonomie haben, man muss wirklich von so vielen Dingen.
Eigentlich braucht man keine Ahnung von Technik. Sorry.
Naja, also ich finde schon, es macht viele Dinge zumindest einfacher, weil ich glaube, dass zum Beispiel, dass auch ein Haufen technischer Probleme nach wie vor ungelöst sind. Und ich glaube so, dass zum Beispiel, wenn man
so über Smart Contract.
Ja, nee, aber auch wenn man sowas wie, ich meine, wie viele Leute wissen nicht, was Kryptographie ist und denken, dass Kryptographie automatisch mit, dass das erst erfunden worden ist und dass wir vorher keine digitalen Signaturen hatten und sowas. Ich glaube, ja. Das ist schon mal eine Menge wert. Und dann.
Nicht vor Ewigkeiten, aber so vor 2 Jahren oder so, habe ich so einen Artikel tatsächlich gelesen, wo, oh Gott, das war so schlimm. Das war irgendwie Fokus Finanzen oder so. Und dann wurde tatsächlich irgendwie so Bitcoin und Kryptowährung erklärt mit, ja, und das ist alles in der Blockchain und deswegen ist das alles verschlüsselt und das kann man dann nie wieder lesen. Also so völlig falsch verstanden. So.
Genau.
Also so, ja. Aber am Ende des Tages sind diese ganzen die technischen Konzepte sind eigentlich gar nicht entscheidend. Ich glaube, die technischen Konzepte sind halt deswegen, da habe ich letztens auch einen Thread zugemacht, die sind halt in erster Linie, glaube ich, so eine Allgemeinheit, sind diese technischen Konzepte, Kryptographie, sind halt so ein gutes Narrativ, ja?
Ja, ja.
Die Leute glauben, dass etwas wert ist, weil, da ist Mathematik involviert, die ich nicht verstehe. Also muss es ganz wertvoll sein.
Und nee, die ich glaube zu verstehen, nachdem ich das und das darüber gelesen. Also es gibt ja auch so dieses Do Your Own Research und sowas. Das ist, man kann sich ja auch fantastisch leicht in diesem ganzen Feld verlieren. Also das ist ja, und das ist ja auch dieser Typ, der erzählt ja auch am Anfang, dass er so, ja, er guckt sich Kryptowährung an und er liest die White Paper dazu und er liest das und er liest die technischen Voraussetzungen und so, was halt dramatisch mehr ist, als die allermeisten Krypto-Enthusiasten, ich möchte sie nicht Investoren nennen, tun. Und ich habe mir das Bitcoin White Paper mal teilweise durchgelesen, obwohl es sich wohl auch ganz gut liest. Ich lese mir auch keine White, also der hat sich technisch definitiv viel, viel weiter damit beschäftigt als ich. Ändert aber, und das sagt er eben auch immer, zur Ökonomie steht halt nichts in den White Papern. Und dass das halt, und
ja, so zu spieltheoretischen Prinzipien, die beim Proof of Work dann halt eine Rolle spielen, das ist natürlich schon ökonomisch halt.
Klar, aber, und ich meine, das ist halt auch bei diesem ganzen Nano-Zeug, ja, so ein bisschen ist das wahrscheinlich auch nur noch nicht angegriffen worden oder bisher noch so robust war, weil es sich einfach nicht gelohnt hat, das irgendwie großartig zu prüfen, ob es sich tatsächlich lohnt. Es gibt ja hin und wieder mal, es gab ja auch so einen Stablecoin-Ansatz, wo irgendjemand Titan irgendwas, das hieß der, haben so einen Stablecoin entwickelt und es sollte der erste algorithmische Stablecoin geben und die sind damit an die Börse gegangen und haben den verkauft, dann ging der Preis kurz hoch und dann ging er wirklich so senkrecht runter. Und er hätte weder hochgehen sollen noch runtergehen sollen.
Ja, ich meine, Stablecoin.
Stablecoin, genau. Er hätte einfach stabil bleiben sollen. Und es hat keine 12 Stunden gedauert, bis der Wert komplett, also wirklich null, wertlos war. Und dann kam noch irgendwie lustigerweise, kam noch irgendein Programmierfehler mit rein. Denn der dann dafür gesorgt hat, dass der Contract sich quasi selber gelockt hat, weil er halt, ich nehme mal an, eine Division durch Null irgendwo durchgeführt hat und sich daran dann aufgehängt hat. Und dann ging plötzlich gar nichts mehr. Und das ist ein bisschen, ist das schon so, habt ihr das vorher so gar nicht getestet? Also das ist das könnte man ja auf dem Trockenen schon mal durchprobieren. Was passiert denn hier, wenn ich jetzt einfach viel Geld reinstecke und den Preis in die Höhe treibe und dann den Preis crashe oder sowas? Das kann man ja schon vorher mal durchsimulieren, hoffe ich doch. Aber es ist halt, das ist natürlich auch wieder das Faszinierende daran. Es ist sein eigenes Bounty. Diese ganzen Dinger sind ihre eigenen Bounty-Programme. Das ist also, wenn du bei Google eine Sicherheitslücke findest, dann gibt dir Google eine Menge Geld dafür, dass du halt diese Sicherheitslücke oder nicht ganz so viel Geld.
Aber vorher festgelegt.
Und jetzt haben wir hier, ist ja gestern war Poly oder wie das heißt, irgendwie so eine Blockchain-Anwendung. Ich weiß nicht mehr genau, was es waren. Denen sind mal eben ihre gesamten 600 Millionen rausgenommen worden. Also das ist ja der so eine Blockchain, so ein Smart Contract bringt ja automatisch sein eigenes Bounty-Programm immer mit. Und im Zweifelsfall ist es dann wirklich der Hauptpreis und nicht hier nur irgendwie $100,000.
Und die Hacker haben ja gesagt, die hätten auch noch mehr rausholen können, ne?
Achso, das hab ich gar nicht, das habe ich noch nicht mal mitgekriegt. Und das ist ja auch unfassbar faszinierend und ich finde das ja auch irgendwie ganz spannend und irgendwie denkt man sich ja auch, es wäre schon cool, wenn es funktionieren würde. Aber ich frage mich bei diesem Krypto-Scheiß manchmal, ob das sowas ist wie ein Perpetuum mobile. Was halt, so du kannst eine Maschine bauen, die erstaunlich effizient, ziemlich lange, du stößt sie einmal an und die hält 3 Tage durch und dreht sich einfach weiter und erst nach 3 Tagen stoppt sie. Und dann kann es doch nicht so schwer sein, eine Maschine zu bauen, die einfach nie mehr aufhört. Und das ist halt einfach physikalisch nicht möglich. Und ich.
Ja, aber das ist ein interessanter Vergleich, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, Perpetuum mobile, ne, irgendwie einmal ein Anfangsimpuls und der wird da sozusagen, reicht dann halt, dass sich das für ewig, das ist das Idee, genau. Das ist dann für ewig weitermacht ohne Energieverluste im Endeffekt. Und natürlich sind die Energieverluste bei einem realen Konstrukt, wie immer du das System baust, sind natürlich irgendwie vor allem Reibungen, ne, wird dann irgendwie Wärme in Wärmeenergie umgewandelt und
nicht vor allem, sondern 100%
das System, wird
zu Wärme.
wird zu Wärme und verlässt das System als genau. Wärme. So, und dann ist Bitcoin verdammt schlechtes Perpetuum.
Nee, das meine ich ja gar nicht. Ja, klar.
Ich meine, aber ohne Scheiß. Aber das ist auch Teil des Podcasts. Das wird dort auch besprochen. Ne? Also im Endeffekt, du hast eigentlich sozusagen mit diesen ganzen Kryptowährungen hast du ja eigentlich eben ein Ponzi-Scheme. Ne? Das heißt also mit anderen Worten, eine Art von Umverteilung. Ne? Also du hast halt die Early Adapter und die Spätadapter und je später im System du kommst, desto weniger wird zu dir hin verteilt, sondern all dein Geld wird halt nach oben verteilt. So, mhm. Ja? Und das ist halt im Endeffekt sozusagen, du hast eine fixe Summe von Geld, die einfach sozusagen im System umverteilt wird. Das ist halt ein Ponzi-Scheme. So.
Und die ist nicht fix, sondern es wird halt Geld, was vorne reinkommt, wird hinten wieder rausgetragen.
Ja, genau, also beziehungsweise
wenn kein frisches Geld mehr nachkommt, dann bricht
ex post kannst du sagen, das ist sozusagen eine große Gruppe von Leuten, die halt innerhalb dieser Gruppe halt Geld umverteilt haben.
Genau.
Ne? Und du kannst dann ist aber dieser Einwand tatsächlich ja auch gültig, dass halt, keine Ahnung, 50 Millionen Dollar jeden Tag aber einfach nur an Stromkosten.
Genau.
bei Bitcoin sozusagen das System auch noch verlassen. Also es ist sozusagen nicht nur eine fixe Geldsumme, die irgendwie umverteilt wird, sondern halt jeden Tag kommen auch nochmal 50 Millionen, die einfach nur an Stromkosten rausgeballert werden.
Genau.
Sozusagen auch nochmal, wird nochmal abgezogen aus diesem Ponzi-Scheme.
Ja? Dieser Stephen Deal, der schreibt auch darum immer, it's not a Zero-Sum-Game. Also es gibt halt diese Zero-Sum-Games, also du kannst nur rausholen, was jemand anders reingesteckt haben. Für jeden Cent, für jeden Dollar, den irgendjemand verdient, den muss irgendjemand verloren haben. Das ist sowieso der Fall, sondern es ist ein Negative-Sum-Game.
Ja, genau,
es ist ein Negative-Sum, ja. Weil es geht halt, die Betriebskosten sind noch so gigantisch hoch, dass für jeden Dollar, den irgendwo jemand raushört, muss irgendwo jemand $3 reingesteckt haben oder zwei.
In anderen Worten, was Nano geschafft hat, ist halt sozusagen das Negative-Sum-Game vielleicht zu einem Zero-Sum-Game zu machen.
Ja, und ich meine, ich habe mit dieser Nano mit Natrium, das ist so eine iOS-Anwendung, die gibt's auch für Android, kriegt man kostenlos so ein paar Nanos zum Rumspielen, und damit habe ich mir dann auch zwei Telefone, habe ich mir Geld selber hin und her geschickt, und es geht halt. Ich habe ja in meinem letzten Job habe ich eine Banking-App mitgebaut, und ich weiß ja, wie kompliziert der Prozess ist, da so ein Konto aufzumachen. Und dann so in dieses Natrium gehst du halt rein. Ja klar, die haben halt die ganzen Regulationen nicht. Klickst einen Button, hast ein Wallet, hier hast du dein Geld drin, und dann kannst du es hin und her schicken und so. Und das ist schon faszinierend. Das ist schon sehr, sehr cool. Und haben halt massenhaft Probleme, von denen wir noch gar nicht ahnen, dass sie sie haben, die sie vielleicht wahrscheinlich niemals kriegen werden, weil sie einfach nie groß genug werden. Aber es ist, irgendwie wäre es ja ganz cool. Das finde ich ja auch, dass so, ja, ihr wollt einfach nicht die Zukunft. Das ist ja so ein Vorwurf, den man relativ häufig hört. Und dann so, sorry, ich war mein ganzes Leben, also ich meine, wenn mir irgendein Vorwurf eigentlich nie gemacht worden ist, dass ich zu technikfeindlich war. Ich habe neulich zu dir geschrieben, wenn ich in 15 Jahren gelebt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich so ein Typ gewesen, der gesagt hat, ja, wir müssen überall Autobahnen hinbauen und sowas. Ich bin halt auch zu meinem eigenen Schaden bin ich Technikoptimist, und ich fände das schon, und ich natürlich hasse ich es, überall in Bar bezahlen zu müssen. Natürlich hasse ich irgendwelche Kreditkartengebühren und wie umständlich das alles ist und wie viel geil das alles sein könnte. Aber ich glaube einfach nicht, dass ihr die Lösung dafür habt. Fertig.
Ja, ja,
ja. Oder ich bin sicher, dass ihr die Lösung nicht dafür habt.
So. Was ich auch ganz interessant finde, ist, ich glaube, dass ein Großteil der Missverständnisse, die den Krypto Ideologie, sag ich mal, zugrunde liegt, betrifft gar nicht mal ihr eigenes System, sondern das, wogegen sie sich abgrenzen. Mhm. Also das System des Fiat Moneys, wie sie es ja immer so referenzieren, ne? Also und mit anderen Worten die Frage von Zentralbanken. Und da lese ich halt gerade ein super spannendes Buch. Das heißt Zentralbankkapitalismus. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie der Autor heißt, wenn ich das nicht falsch sage. Wohlweber, Joscha Wohlweber. Relativ neu, frisch rausgekommen bei Suhrkamp. Und ich hatte mich ja schon ein bisschen damit beschäftigt, wie so dieses ganze Geldschöpfungssystem funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nochmal echt viel dazugelernt, weil es hat sich wahnsinnig verändert. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal darüber geredet. Also, ne, wie Geld.
Ich habe darüber nochmal geredet. Ich weiß aber nicht, ob es nicht in einer der verlorenen Folgen waren. Ich weiß, im Spazierengehen haben wir was mal davon erzählt, relativ ausführlich.
Also, ne, irgendwie Geldschöpfung, ja. Wie funktioniert das? Also das Geld, die der Euro oder der Dollar, wo kommt das her? Irgendwie, wie wird das gemacht und so? Und ich sag mal so, lange Zeit, und ich glaube, ich habe das auch noch in der Schule gelernt, und dass man lernt das, glaube ich, auch noch in der VWL-Vorlesung damals in der Uni oder so habe ich das gelernt. Das war ganz, ganz lange war das so, die Meinung war, dass Banken Intermediäre sind, ne?
Yeah.
Also das heißt, die Banken haben auf der einen Seite haben sie halt Einlagen von Sparern. Mhm. Ne? Du hast ein Konto bei der Bank, steckst dein Geld rein, und dieses Geld nehmen sie dann und verleihen es an andere Leute.
Ja. Yeah.
So. Und das heißt mit anderen Worten, die haben auf der einen Seite sozusagen Eingänge und auf der anderen Seite Ausgänge, und das balancen sie dann halt irgendwie so aus, und das ist so die Funktion von Banken. Das hat man so mal gelernt, ne?
Mhm.
Und das ist halt einfach totaler Bullshit. Also stimmt einfach nicht, ne? Und das ist mittlerweile auch sozusagen die Lehrmeinung wurde mittlerweile auch angepasst.
Okay.
Also tatsächlich balancen die überhaupt nichts irgendwo zwischen diesen beiden Gruppen irgendwo aus, sondern eine Bank entschließt sich, dir einen Kredit zu geben, und wenn sie dir entschließt, einen Kredit zu geben, dann kriegst du ein Konto, und dann ist dann auf diesem Konto halt eine Zahl, wird dann reingeschrieben, und dieses Geld, das dann da reingeschrieben wird, das ist dann in dem Moment geschöpft.
Aha.
Okay. Das ist also, Banken schöpfen Geld in dem Moment, wo sie Kredite vergeben.
Aha.
Und der Punkt ist, dass das natürlich erstmal nur Bankgeld ist, das ist natürlich innerhalb einer bestimmten Währung, also zum Beispiel ein Euro, ne, irgendwie innerhalb des Euro-Raums ist dann halt ein Euro. Aber das ist sozusagen rein tatsächlich Fiat. Das ist halt wirklich, das wird aus dem Nichts geschöpft. Mhm. So, ja, irgendwie, das sind jetzt einfach diese, die gehören jetzt dir irgendwie oder nicht gehören jetzt dir, die schuldest du uns und so weiter und so fort. In der Bilanz ist das natürlich aktiver und passiver, ne? Das heißt also, es gleicht sich aus. Ne? Auf der einen Seite hast du dann sozusagen eine Schuld und auf der anderen Seite hast du halt einen Geldbetrag stehen. Bei dem Wohlweber ließ sich das dann aber auch so, dass es dann halt so sagen, ja, das ist aber erstmal gar kein richtiges Geld, ja. Das ist erstmal sozusagen so ein Spielgeld, das die Bank ausgibt und dir das erstmal behauptet ist, ja. Das eigentliche Geld, das Zentralbankgeld, ja, das ist halt nur in der Zentralbank. Und die Bank selber hat dann ein Konto bei der Zentralbank und muss sie auch haben, wo dann halt eine bestimmte Einlage sein muss, das ist sozusagen gesetzlich auch vorgeschrieben, und auf das dann die Bank im Zweifelsfall auch zugreifen kann. Das heißt also, wenn dann du zum Beispiel ankommst und sagst, okay, diese 10.000 Euro, die ich mir jetzt gerade von euch geliehen habe, die will ich jetzt mal einfach in Bargeld ausgezahlt bekommen, ja, dann muss die Bank dir dieses Geld auszahlen, aber gleichzeitig diese Transaktion mit der Bundesbank dann irgendwie abklären. Ne? Ah, also, dass okay. dann halt irgendwie da dann halt diese Konten dann entsprechend verschoben werden. Und das ist auch der Grund, warum du nur bis zu 100.000 Euro auf der Bank haben kannst, ohne dass es dir extra Geld kostet, dass du extra Geld bezahlen musst dafür. Weil nur bis zu 100.000 Euro die Bundesbank für die Einlagen der Banken in den Konten sozusagen haftet. Ne? Also es
Aber gibt ich dachte, so das wäre, wenn die Bank pleite geht.
Genau, das ist nämlich der Punkt, ne? Also du hast halt jetzt irgendwie, nehmen wir an, du hast es bei der Bank X, hast du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro Kredit, ja, oder du hast 10.000 Euro da drauf liegen oder wie auch immer, also irgendwie Geld, und dann geht die Bank aber irgendwie plötzlich futsch, so, ja, irgendwie, und pleite oder was weiß ich, ist zahlungsunfähig, und da gibt's dann eben diesen Mechanismus, dass dann halt die Bundesbank haftet für solche Ausfälle, ne? Aber eben nur in einer Höhe von bis zu 100.000 Euro. Ja, Detail. Aber es ist ganz interessant, also so dieses System einmal zu verstehen. Und was denn aber der eigentliche Punkt ist, ist, dass natürlich die Bundesbank kann natürlich Geld schöpfen, indem sie beispielsweise in Sachen investiert, ne? Also indem sie einfach sagt, okay, wir investieren zum Beispiel in Staatsanleihen oder sowas, ja. Und dann issuet sie sozusagen in dem Moment auch Geld, ne? Sozusagen, wenn sie halt was Sachen kauft, ne? Das nennt man auch Quantitative Easing dann auch, ne? Beziehungsweise das ist dann halt innerhalb von Krisenzeiten wird das dann halt verwendet, um den Markt mit mehr Geld zu fluten, indem man halt ganz viele Assets kauft als Bundesbank oder als Zentralbank. Und das Interessante ist jetzt nun aber, dass was er jetzt schreibt, ist, dass seit der Finanzkrise 2008 der eigentliche Steuerungsmechanismus der Zentralbanken kaputt gegangen ist. Und das ist nämlich der Leitzins. Ne? Leitzins hast du bestimmt schon mal gehört. Das Klar. ist so das, woran sich dann auch die anderen Banken orientieren, mit welcher Höhe sie.
Also der Zinssatz, zu dem Schulden. Die Zentralbanken Geld verleihen.
Genau. Und die anderen Banken orientieren sich daran, wie sie selber dann auch Geld verleihen. Mhm, wenn genau. der Zentralbank, wenn der Leitzins niedrig ist, dann wird halt einfacher Geld zu verleihen, kommt man leichter an Geld ran, theoretisch jedenfalls. Ne? Und das war so der Mechanismus, über den sie sehr, sehr lange sozusagen die Geldmenge auch gesteuert haben und überhaupt insgesamt Inflation und den ganzen Kram. Ne? Und aber seit der Finanzkrise ist das Ding einfach tot, weil Das haben sie dann sozusagen durch die Finanzkrise haben sie es dann so auf mehr oder ungefähr null gesetzt. Ja, sowohl die Bank of England als auch die EZB als auch die Fed haben das so auf null gesetzt, mehr oder weniger oder 0,02 oder 0,025 oder was weiß ich so. Also mal so irgendwo bei null. Mhm. Und seitdem ist es nicht mehr davon wegzukriegen, weil sobald du irgendwie anfängst, jetzt irgendwie die Zinsen zu erhöhen, würdest du sofort wieder eine neue Krise bekommen, weil plötzlich das Geld wieder teurer würde und die Liquidität dann aus dem Markt genommen würde. Ah. Und im Endeffekt sind wir nie wirklich aus diesem Punkt gekommen, wo die Märkte sich so weit erholt haben, dass Liquidität kein Problem mehr war. Mhm. Und deswegen konnte keine Zentralbank je die den Leitzins dann wieder hochziehen. Das heißt mit anderen Worten, das Steuerungsinstrument war einfach vorüber. Und jetzt gab es aber immer schon ein sogenanntes Schattenbanksystem. Und ein Schattenbanksystem, das bedeutet, es gibt sozusagen Finanzmarktakteure, die halt selber keine Banken sind, auch nicht als Banken gelten, aber halt im Finanzmarkt unterwegs sind, die halt Assets haben, ne? Nimm zum Beispiel Fonds und Bonds und mhm. Hast du nicht gesehen? Hedgefonds und die ganzen Kram, ja. Das sind ja alles keine Banken, sondern das sind halt Investmentfirmen, bla bla bla. Mhm. Und die haben sich aber schon immer auch nicht nur über Bankengeld geliehen, sondern deren System funktionierte auch immer sozusagen untereinander. Die haben halt sich gegenseitig immer sozusagen Kredite gewährt, die sie dann aber eben nicht, wie die Banken jetzt sozusagen aus dem Nichts geschöpft haben, sondern eben aus sozusagen aus ihren eigenen Cash-Reserven. Mhm. Und dafür haben sie dann aber immer sozusagen Sicherheiten bekommen. Ne? Also das heißt, du hast Wertpapiere gehabt, die hast du dann sozusagen kurzfristig verliehen an einen anderen Hedgefonds. Also du bist ein Hedgefonds, du verleihst dann sozusagen eine Staatsanleihe oder was weiß ich, einen anderen Hedgefonds, kriegst dafür sozusagen einen temporären Kredit. Mhm. Aber dieses ganze Geschäft ist sozusagen auch terminiert, relativ kurzfristig, teilweise nur einen Tag oder was weiß ich, ja, wo du dann halt einfach mal irgendwie ein bisschen Cash bekommst.
Um kurzfristig Liquidität herzustellen.
Um kurzfristig Liquidität herzubekommen, genau. Mhm. Und dieses Schattenbanksystem, das gab es eigentlich schon immer, ne, aber das ist sozusagen echt auch gewachsen. Und mit der Finanzkrise ist das natürlich zusammengeklappt. Und vor allem ist es zusammengeklappt, als Lehman Brothers kaputt gegangen ist, weil Lehman Brothers war halt ein ganz, ganz wichtiger Akteur innerhalb dieses Schattenbanksystems. Und das war der Grund, warum auch diese, das halt so eine Kettenreaktion gegeben hat, ne? Weil Lehman Brothers war einer wirklich wahrscheinlich der zentrale Akteur innerhalb des Schattenbanksystems, weswegen dann das gesamte System halt zusammenzubrechen drohte. Und auch die Banken mit reinzureißen drohte, so, ja. Und das heißt also mit anderen Worten, die Fed musste damals, es reichte dann nicht mehr einfach über die normalen Wege Geld bereitzustellen, über die Banken nämlich, ne, sondern sie musste die Schattenbanken irgendwie Liquidität herstellen. Das heißt, wir mussten selber sich als Akteur im Schattenbanksystem. Die waren plötzlich nicht mehr nur Länder of Last Resort, das ist ja so eine der Funktionen von Zentralbanken, sondern sie waren dann auch Marktteilnehmer of Last Resort.
Okay.
Ja. Das heißt, sie haben sozusagen, dadurch, dass sie halt Marktmacher waren, konnten sie dann halt die Schattenbanksysteme mit Geld versorgen. Das Ganze haben sie dann nach der Finanzkrise dann auch ein bisschen wieder zurückgefahren und haben dann halt nur gesagt, ja, also wir verkaufen noch Staatsanleihen, aber wir machen jetzt keine Liquiditätszuführung mehr und so weiter und so fort. Mhm. Und das ging dann halt gut bis 2019, also noch vor der Corona-Krise, ist das Schattenbanksystem schon wieder in die Krise geraten, weswegen dann die Fed zumindest dann angefangen hat, wieder selber Staatsanleihen von diesen Schattenbanksystem-Akteuren aufzukaufen und dann wieder Marktmacher zu werden. Und dann kam die Corona-Krise und dann war natürlich alles
im Arsch. Alles off.
Ja. Alter Schwede, zumindest in dem Buch wird es so dargestellt, dass die Finanzkrise, der Liquiditätsbedarf der Finanzkrise, der dort entstanden ist, da war ein Scheiß dagegen, was durch Corona passiert ist. Ja, also die Märkte sind wirklich zusammengebrochen und das ganze System war schon wieder kurz davor zusammenzubrechen, aber das haben wir gar nicht gemerkt, weil die Zentralbanken diesmal halt schneller wussten, was jetzt zu tun ist, ja?
Ja, okay.
Und die Institutionen schon geschaffen worden sind bei der Finanzkrise, das ganze System nochmal zu stützen. Das heißt also, sie haben halt sofort wieder als Marktakteur der of Last Resort wieder eingestiegen und haben das ganze System geflutet. Also wirklich, man kann es ja sagen, geflutet, unfassbar geflutet mit unfassbar viel Liquidität, mit Zentralbankgeld über dieses Schattenbanksystem. Und das ist das eigentliche, die eigentliche Heritage sozusagen von der Finanzkrise ist, dass wir dass sich das gesamte Schattenbanksystem hat sich seit der Finanzkrise nochmal viel, viel vergrößert und ist gleichzeitig total abhängig geworden von den den Schattenbanken. Und das ist ein
Sicherheit. Wir hätten daraus lernen können, wie man dieses Risiko in Zukunft vermeidet. Aber wir haben daraus gelernt, wie man mit diesem Risiko leben kann und noch ein Schippchen drauflegen kann.
Ja, im Endeffekt, ja. Und vor allem, das ist sozusagen ungeplant, ja, ist da jetzt eine neue Sicherheitsstruktur entstanden, einfach so aus der Notwendigkeit heraus,
weil die
niemand geplant hat und niemand gewollt hat, ja, aber auf die jetzt das gesamte fucking System basiert. Und das ist jetzt, und das ist das, was der Wulweber jetzt halt eben Zentralbankkapitalismus nennt.
Ja.
Und alter Schwede, der Punkt ist natürlich, dass über dieses System des Schattenbankensystems, ne, und dieser stetigen Zufließung von Liquidität, die jetzt stattgefunden hat, sind natürlich, und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, ist der gesamte, wir haben sozusagen eine Inflation im Assetmarkt, ja. Also wir hatten jetzt keine große Inflation bisher jedenfalls, also jetzt kann man vielleicht drüber reden, dass jetzt schon die Inflation jetzt auch im Consumermarkt passiert, ja.
Ja, wobei ich viele höre, die sagen, letztes Jahr ist die Inflation komplett null gewesen und dieses Jahr ist sie quasi nur, also wieder auf dem Niveau, wo sie wäre, wenn wir letztes Jahr keine Inflation gehabt hätte. Also sozusagen im Vergleich zu 2020 haben wir eine hohe Inflation, im Vergleich zu 2019 ist alles stinknormal.
Genau. Aber der Punkt ist natürlich, dieses ganze Geld, was da halt gedruckt wurde, das ist einfach Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, was an Geld gedruckt wurde zur Covid-Krise. Das ist ja irgendwo hin, ja?
Ja, ja.
Also ich hab's nicht. Hast du's, Max?
Ich hab einen Teil davon.
ich hab auch einen ganz kleinen Teil davon. Aber
ich hab
diese 5.000 Euro am Anfang der Corona-Krise habe ich gekriegt. Aber
Kolja hat von Joe Biden hin und wieder mal Stimulus-Checks gekriegt, weil er ist Amerikaner und dann ist plötzlich Geld
auf dem Konto. Okay, ja, gut. Ja. Aber das meiste Geld ist natürlich in den Asset-Markt geflossen.
Logisch.
Also über diese Schattenmarkt.
In Bitcoins.
Und wenn du dich fragst, warum während die Weltwirtschaft, ja, zu Covid runtergefahren wurde, während die Aktien einen Höhenflug hatten,
ja,
wenn du dich fragst, woher das kommt, das kommt daher. Und warum auch übrigens Bitcoin und die ganzen Kryptokram, das ist auch eine direkte Folge davon, dass die halt gerade total abgehen. Ein Teil des Geldes ist ganz klar in Krypto geflossen.
Und ja, auch diesen ganzen Stonks, diese ganzen.
Und in den Immobilienmarkt. Hast du dir mal angeguckt, was in dem Immobilienmarkt die letzten 2 Jahre los war? Es ist unfassbar. Das heißt mit anderen Worten, wir haben eine wahnsinnige Asset-Inflation. Und man kann eigentlich nur sagen, es ist eine fucking Riesenblase.
Man kann auch gar nicht mehr so richtig irgendwo, also es ist zum Beispiel, ist das auch, wenn man in Aktien investiert hat, dann ist halt, gab es halt so eine Daumenregel, dass man sagt, ich weiß nicht über welchen Zeitraum sozusagen, dass der Wert einer Aktie war sozusagen das Zehnfache, entsprach ungefähr dem Jahresgewinn dieses oder der Ausschüttung dieser Aktie über 10 Jahre. Also normalerweise ist das so, du kaufst eine Aktie, du kriegst eine Dividende für die Aktie und dann war das irgendein Zeitraum, ich sag jetzt mal 10 Jahre, über den gesagt wurde, naja, wenn du jedes Jahr 10 Euro Dividende kriegst für so eine Aktie, dann ist die Aktie ungefähr 100 Euro wert. Und diese Zahlen stimmen schon seit Jahren nicht mehr, weil es gibt ja massenhaft Firmen, die gar keine Dividende mehr zahlen, wo einfach nur die Hoffnung ist, dass der Aktienwert steigt, was dann tatsächlich so, oder beziehungsweise, dass sie dann irgendwann mal richtig viel anfangen, Dividende zu zahlen vielleicht. Und weil einfach, also darum sind halt auch diese ganzen Investitionsvehikel oder viele dieser Investitionsvehikel sind dadurch auch kaputt. Eben auch zum Beispiel, wenn du eine Immobilie, wenn du, es ist eigentlich egal, wie teuer die Immobilien gerade sind, sie sind, oder dadurch, dass sie so teuer sind, es lohnt sich halt nicht, eine Immobilie zu vermieten.
Ja.
Und darum verkaufst du sie, weil du ja. machst so viel, die Mieten sind halt.
Es ist schon lange vorbei, dass du irgendwie mit der Miete in einer Zeitspanne, die ein Leben irgendwie umfasst, noch irgendwie das Geld für eine Immobilie wieder reinkriegst. Das ist echt.
Genau, was aber auch umgekehrt dann dafür sorgt, dass halt es eigentlich sich rational immer weniger lohnt, tatsächlich Immobilien zu kaufen.
Nö, solange, und das ist dann halt
eben zumindest zum selber wohnen, weil du halt sozusagen, wenn du sagst, ich möchte gerne mir eine Immobilie kaufen, in der Hoffnung, dass ich dadurch dann keine Miete mehr zahlen muss,
ja,
da musst du schon sehr, sehr lange Miete zahlen, damit sich das Geschäft irgendwann mal rentiert. Ich will jetzt niemanden abraten davon, sich eine Immobilie zu kaufen, wenn er es wollt, also aber das solche Vehikel sind zusehends kaputt. Und das ist natürlich dann auch irgendwo nachvollziehbar, dass dann die Leute irgendwann mal sagen, also ich meine, dann kriegen sie ihre Stimulus-Checks und kriegen immer gesagt, ja, investier doch mal, anstatt hier immer einfach nur alles für irgendwelchen Scheiß auszugeben. Und dann, ja, wo sollen sie denn rein investieren? Und dann investieren sie halt in irgendwelchen Krypto-Scheiß oder in irgendwelche Stonks oder sowas und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Weil die anderen Investitionsmöglichkeiten halt oft, ja, nicht mehr vorhanden sind in einem Ausmaß, in dem sie noch vor.
Ich weiß auch überhaupt nicht, worin ich investieren soll. Ne? Also ich denke natürlich auch drüber nach, wo kann ich denn jetzt mal irgendwie so die Rente oder sowas. Das
ist mir gestern aufgefallen. Wir saßen gestern, waren wir mit ein paar Freunden, Michi war dabei, Diana war dabei, ich war dabei und ein paar andere Freunde waren dabei. Wir haben plötzlich über Investitionen geredet. Okay, jetzt sind wir in dem Alter angekommen, wo man beim Cocktail über Investitionen redet. Ja,
so ist das halt, oder? Ne? Ich glaube, wir sind sogar ziemlich spät dran, muss man ehrlich sagen. Ne? Also ich glaube, die meisten Leute fangen damit so 30 an oder so. Und
sagen wir so, wahrscheinlich, wenn man schlau ist, fängt man mit Mitte 30 damit an. Ja, also ich glaube auch nicht, dass ich damit sonderlich viel dran bin.
Ja, du hast halt deine Facebook-Aktien, ist halt mal hier.
Ja, damit habe ich ganz gut rausgeholt. Ohne Frage. Damit stehe ich jetzt nicht mehr schlecht da. Ansonsten, bevor ich bei Facebook war, war ich eine arme Kirchenmaus. Jetzt ist es eigentlich ganz okay.
Jetzt bist du eine reiche Kirchenmaus.
Nee, reich nicht. Ach, reich. Wer ist reich? Jetzt stehe ich. Jetzt bin ich nicht mehr arm. Sagen wir es so.
Genau.
Aber ja, das ist. Es ist nicht trivial. Und das ist, ich finde halt dieses, lange kann das noch so gehen, dass sich einige aus purer Langeweile probieren, aus der Erdumlaufbahn schießen zu lassen und weiß ich nicht,
was ich bin mir ziemlich sicher, sobald wir diese Covid-Geschichte irgendwie so halbwegs hinter uns haben, also wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr oder so, da wird dann irgendwann die Rechnung präsentiert.
In welcher Form?
Das ist die große Frage. Das ist auch noch so ein Rätsel, da haben wir jetzt auch gerade drüber geschattet. Weißt du noch, ich habe mir nochmal extra deswegen nochmal The Big Short reingezogen,
den
Film über die Finanzkrise. Einfach nochmal, um mir nochmal zu vergegenwärtigen, wie da die Prozesse waren. Und was ich da halt so rausgenommen habe, ist halt, dass im Endeffekt das System scheiterte an einem, jedenfalls so wird das in dem Film dargestellt.
The Big Short, das ist ein Film über eine reale Begebenheit, über die Finanzkrise 2008, über jemanden, der gesagt hat, diese Finanzkrise wird kommen, diese Immobilien sind komplett überbewertet und das dann halt geschortet hat, also beziehungsweise dagegen gewettet hat, auf den Zusammenbruch des Immobilienmarkts gewettet hat.
Genau.
Und damit also, sehr reich geworden ist.
Genau, man muss halt erstmal sagen, dass die Finanzkrise ja eigentlich ausgelöst worden ist durch eine Immobilienkrise. So,
genau. Ne?
Also das war ja erstmal keine Finanzkrise, es war eine Immobilienkrise. Und Immobilien galten oder gelten allgemein ja als sehr, sehr sichere Anlagenform und zu dem Zeitpunkt auch eigentlich auch komplett außerhalb von jeglicher Form von Zweifel. So, ja. Und jedenfalls wird das in dem Film so dargestellt. Und
ja,
der Punkt war natürlich, dass die Und im Endeffekt kommen dann halt einzelne Leute, einzelne Akteure darauf, dass halt die Mortgages, was ist eigentlich die richtige Übersetzung von Mortgage? Hypotheken?
Sowas? Ja, ja. Warte mal, ich gucke nochmal, was
also das genau im Endeffekt die Kredite zum Hausbau, ja, irgendwie oder zum Hauskauf. Die Immobilienfinanzierungskredite, dass die im Endeffekt zu einem Großteil ungedeckt sind. Also dass halt Leute Kredite bekommen haben, bei denen man nicht davon ausgehen kann, dass sie sie zurückzahlen, wo einfach davon ausgegangen worden ist, dass die Immobilienpreise ja sowieso steigen. Und wenn die Immobilienpreise sowieso steigen, dann steigen ja auch die Sicherheiten und dann finanziert sich die Immobilie irgendwie von selbst. Das war so ein bisschen das Narrativ, auf dem sich dann sozusagen diese ganze Immobilienblase hat halt aufbauen lassen. Und was sozusagen dann unterstellt wurde in dem Film, ist halt sozusagen ein Lack of Imagination. Das heißt also, die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass die Immobilienpreise auch sinken können und damit das ganze System zusammenfällt.
Ja.
Übrigens bei dem Buch, das ich gerade lese, des Zentralbankkapitalismus, wird halt Marvin Minsky zitiert. Das ist so ein Ökonom, der so aus dieser Maynard Keynes Schule kommt. Und der hat halt sich sehr, sehr intensiv mit Krisen beschäftigt oder mit Finanzkrisen. Und er meint halt, dass halt sozusagen es mehrere Phasen gibt oder mehrere Modi gibt, in denen Leute sozusagen investieren. Und das eine ist sozusagen so Hedge, ja, das heißt also, du hast halt irgendwie Risiken, gegen die du dich absichern willst, wo aber dann halt konkrete, tatsächliche, echte Wertschöpfung gegensteht. Dann hast du halt sozusagen spekulativ, wo du dann einfach sagst, okay, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie ein Gewinn bei rauskommt, aber ich schätze jetzt einfach mal so, ich wette jetzt einfach mal auf X, ja, und dann hast du einen Ponzi sozusagen als letzte Form, wo einfach ganz klar ist, dass da gar keine Wertschöpfung mehr passiert, sondern wo eben genau dieses Umverteilungsregime nun noch passiert, ja, so irgendwie. Und im Endeffekt, ein Finanzmarkt entwickelt sich immer, das war so die These, halt immer sozusagen von Hedge zu spekulativ zu Ponzi, sozusagen, ne? Also mit der wachsenden Confidence der Investoren mehr oder weniger, ja, entwickelt sich das halt immer eigentlich sozusagen immer zu einem Ponzi-Scheme, das dann irgendwann zusammenfällt.
Ja.
Das ist so seine Theorie der Finanzkrisen. Keine Ahnung, ob die stimmt, aber das, aber das hilft vielleicht so ein bisschen.
Klingt unterhaltsam. Daran.
Und jedenfalls, Ich bin an diesem Lack of oder diesem Failure of Imagination bin ich irgendwie hängen geblieben, weil ich denke, das erklärt, glaube ich, schon insgesamt eine Menge, weil du brauchst natürlich für eine Blase immer einen Glauben, ein Narrativ, dem die Leute anhängen, bis sie es nicht mehr tun. Ja. Und dieser Punkt zwischen Anhängen und dass sie es nicht mehr tun, das ist, wo die Blase platzt, so. Und aber ob es eine Blase ist, weißt du ja immer erst, wenn sie geplatzt ist.
Ja,
das ist ja der Witz
an so einer Blase, ne?
Genau. Das heißt also mit anderen Worten, du musst dich immer fragen, wenn du jetzt glaubst, dass es eine Blase gibt, wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, dass wir glauben, dass es eine Blase ist, ja, musst du immer fragen, was ist denn jetzt die Imagination und was ist sozusagen die Failure of Imagination? Also welche Art von Ereignis wird momentan nicht antizipiert.
Ja, oder selbst wenn es antizipiert wird, das ist ja, also da haben wir gestern, als wir drüber gechattet haben, habe ich gesagt, so, dass da eine Immobilienblase kommt, das war, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig so out of the world, sondern es war halt, ist halt auch, selbst wenn du ahnst, dass das nicht ewig so weitergehen kannst, musst du ja auch erstmal der Typ sein, der sich hinstellt und sagt, alle mal stopp, wir müssen aufhören, diese Immobilienkredite zu vergeben.
Ja.
Mit denen wir alle unfassbar viel Geld verdienen, die ganze Zeit über. Und von denen wir leben. Und ich frage mich auch bei diesem The Big Short, bei diesem Film, der ist ganz sehenswert, den kann man sich echt mal gut geben.
Den muss man gesehen haben, finde ich.
Auch da,
Meinbildung.
Wer sind denn am Ende die echten Gewinner? Sind die Leute, die es gesehen haben und sich entsprechend verhalten haben, die Gewinner?
Oder wer hat am Ende mehr Kohle da rausgeholt aus dem ganzen System? Oder also waren es
Leute, die gestartet halt haben, die haben natürlich viel Kohle rausgeholt.
Ja, die haben sehr viel Kohle rausgeholt, aber haben die Leute, die vielleicht vorher das Problem komplett ignoriert haben, die ganze Zeit Kohle zur Seite geschafft haben, große Gewinne, und dann halt irgendwie schon durchgekommen sind, haben die vielleicht am Ende sogar viel, viel mehr Kohle gemacht. Und
das wird dann nicht aufgedröselt. Aber
das wird nicht aufgedröselt, genau.
Aber ein Punkt in dem Film, den fand ich auch sehr bemerkenswert. Das war halt, im Endeffekt war ja die Wette, also der Film handelt ja von so ein paar Akteuren, die diese Krise kommen sehen.
Genau.
Und die halt einen Short machen. Also ein Short heißt ja sozusagen eine Wette darauf, dass die Preise fallen werden.
Genau.
Die haben sich diese Immobilienfonds angeguckt und haben halt im Endeffekt die geschortet. Und das haben sie halt gemacht. Und alle, bei den Banken, wo sie diesen Vorschlag gemacht haben, haben den Vogel gezeigt. So, ihr seid ja bescheuert
irgendwie. Wer ist denn bescheuert genug?
Genau, wer ist bescheuert genug, Immobilien zu shorten, ne, irgendwie. Und
also shorten heißt übrigens, man, also zum Beispiel, man leiht sich eine Aktie shorten, man leiht sich diese Aktie von jemand anders. Also man rechnet damit, dass die im Preis runtergeht. Also leiht man sich von jemand anders die Aktie, verkloppt die, steckt sich die Kohle ein und wenn dann die Zeit vorbei ist, dann hofft man, dass bis dahin der Preis der Aktie ganz massiv runtergegangen ist und man recht gehabt hat und dann kann man die halt für weniger Geld zurückkaufen und gibt dann die Aktie zurück und hat dann genau, halt...
Man macht ein Kaufversprechen im Endeffekt, ne, für die Zukunft, glaube ich. Das ist der Punkt. Im Endeffekt, man leiht sich die... Also macht ein Kaufversprechen für die Zukunft und wenn der Kurs runtergeht... Dann hat man halt Geld gemacht.
Weil genau, man, ja, quasi.
Ja.
Und zum Beispiel, das finde ich auch zum Beispiel ganz lustig, eine Methode, um Inflation vorherzusagen, ist, also wie befragt man den Markt, was er glaubt, was die Inflation sein wird? Das machen Zentralbanken, und zwar du verkaufst Staatsanleihen und einmal verkaufst du Staatsanleihen so normal, Du kriegst halt das, was du uns kaufst, plus Prozent. Und einmal verkaufst du inflationsbereinigte Staatsanleihen. Und du sagst halt, okay, du kriegst das wieder plus Zinssatz plus Inflation. Und aus der Differenz zwischen diesen beiden Dingen kannst du halt ausrechnen, weil die suchen sich halt ihren Marktpreis sozusagen. Die finden ja ihren Preis selber. Sie finden, für wie viel werden wir die Scheiße los? Und aus dieser Differenz kannst du errechnen, was der Markt vermutet, was die Inflation sein wird.
Mhm.
Weil das sich natürlich auspreist. Wenn das mit Inflation zu billig wird, dann warum solltest du das dann auch kaufen? Und dadurch kannst du dann halt so zweimal das gleiche Produkt anbieten, einmal mit Inflation, einmal ohne Inflation, und an der Preisdifferenz kannst du dann erkennen, oder an dem, was du nachher verkriegst, kannst du dann erkennen, wie viel was der Markt glaubt, was die Inflation sein wird.
Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte,
ja,
dieser kurze Moment in The Big Short ist ja nämlich der. Also, sie haben jetzt also diese Immobilienfonds geshortet, ja. Und jetzt ist es so, dass sie ja darauf gewettet haben, dass eine Menge der Leute ihre Hypotheken nicht zurückzahlen. Ja, dass es sozusagen einen Ausfall von Hypotheken gibt, der dann eben zum Zusammenbruch des Systems führen wird, weil da halt keine Sicherheiten existieren. Und nun passieren diese Ausfälle, ne? Also das heißt, tatsächlich der Markt berichtet von diesen Ausfällen, die Rückzahlrate von den Krediten geht massiv zurück. Mhm. Ja? Und sie denken so, ha, jetzt geht's los.
Mhm.
Und was passiert? Die Immobilienfonds gehen im Wert nach oben. Und die denken, und die stehen da so, what the fuck?
Yeah.
Und das ist sozusagen ein wirklich großer Teil des Films, ist dieses komische Gefühl, so, sie hatten recht, ja?
Ja, yeah, ja, yeah. Also aber es passiert trotzdem nicht das, was sie erwartet hatten.
Die Kredite platzen, aber es führt nicht dazu, dass die dass die Märkte anders verwertet wird. Also sozusagen Disconnect, ja?
Ja.
Und das ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, irgendwie mit diesem Moment immer bei Roadrunner, wo der Coyote so über die Klippe rennt, ne? Und er rennt dann sozusagen über die Klippe weiter, weil er halt noch nicht gemerkt hat, dass er halt sozusagen schon über dem Abgrund ist, ja? Und das geht dann, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, mehrere Wochen so oder so, ja, dass das halt irgendwie nicht eingepreist wird. Mhm. Und dann gehen die dann halt zu den Rating-Agenturen.
Und dadurch steigen ihre Kosten auch. Dadurch steigen, weil die ganzen Banken sagen natürlich, ja, Moment mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in der Lage seid, eure Shorts wieder zurückzukaufen, sinkt ja. Und, ja.
Die müssen halt Geld zahlen dafür, diese Shorts. Also
das sie müssen Geld zahlen, aber auch das Risiko steigt ja immer mehr. Die sammeln ja auch nur Geld ein. Und
also die haben auf jeden Fall die Schweißperlen auf der Stirn.
Genau, ne? Genau.
Sie denken so, what the fuck, es ist ein geschmiertes System. Dann gehen sie zu den Ratingagenturen, die natürlich ganz massiv dafür verantwortlich sind, weil die nie diese Bonds halt abstufen, sozusagen, in ihrer Zahlungskräftigkeit.
Weil wer würde schon einen Immobilienfonds abstufen? Ich meine, jeder weiß, dass ein Immobilienfonds absolut perfekt ist.
Ja, und da kommt natürlich raus, dass das war ja auch irgendwie großes Thema bei der ganzen Finanzkrise, dass halt diese diese Ratingagenturen natürlich im Auftrag dieser Fonds arbeiten, ja. Und wenn die halt irgendwie ein schlechtes Rating gehen die halt zu einem anderen Ratingagentur, ja. Das ist halt die unsichtbare Hand des Marktes. Mhm. So, ja, du musst verstehen, dass das alles seinen Sinn so, ja. Das heißt so mit anderen Worten, die kriegen halt weiterhin ihr AAA-Rating, obwohl halt die ganzen, sich herausstellt, dass die ganzen Kredite halt einfach Shit sind, ja, kriegen die trotzdem ihr AAA-Rating und das ist auch nochmal so Teil des Systems, also dass halt sozusagen das System halt auch einfach so unfassbar korrupt, kann man sagen, oder zumindest irgendwie ineffizient ist und aber im Endeffekt ist das halt auch wiederum dieses Failure of Imagination. Ja, weil im Endeffekt, sie wissen jetzt, sie haben die empirischen Daten, dass das alles zugrunde geht, aber sie preisen es nicht ein, weil sie es vielleicht nicht wahrhaben wollen, ja. Und da komme ich dann wieder zum Klimawandel, ja, wo ich dann halt sozusagen erst, wo ich sozusagen die theoretische Möglichkeit des Klimawandels schon verstanden hatte, aber dann erst ab 2015 und verstärkt 2017 und so weiter halt erst so wirklich eine Imagination, also wirklich eine Vorstellung davon entwickeln konnte, was das bedeutet, was Klimawandel bedeutet, was Klimakatastrophe bedeutet. Und ich glaube, etwas Ähnliches wird jetzt auch mit diesem System sein, weil der Punkt ist natürlich, jeder, den man fragt, es gibt, glaube ich, niemanden, den man fragen würde, der sagen würde, nö, das System ist alles super, also wir haben keine Blase oder so. Ich glaube, jeder ist sich einig, ja, alle sind sich einig, es gibt eine Blase.
Ja,
aber es gibt halt ein Failure of Imagination im System.
Wir wissen halt nicht, wo es hingeht. Also es ist halt auch, in welche Richtung willst du denn rennen? Wenn du dein Geld irgendwo, wenn du dein Kapital irgendwo rausziehst, dann musst du ja wissen, wo du es stattdessen reinsteckst. Mhm. Das ist zum Beispiel auch wieder bei diesem Krypto-Zeug, da wären ja einige so, die dann halt, ja, dann shortet doch Krypto, wenn du glaubst, dass das alles nach unten geht. Und die Antwort darauf ist halt ist ein Stück weit, zum einen, der Markt kann wesentlich länger irrational bleiben als du liquide. Was ja immer so ein beliebtes Zitat ist, was jetzt auch bei diesem The Big Short ja quasi bis zu einem gewissen Grad eintritt. Aber eben auch, du wettest ja nicht mit dem Casino, dass das Casino pleite gehen wird. Weil wenn das Casino pleite ist, dann kann es einen, dann kann es die Wette nicht zurückzahlen, wenn es dann, und wie willst du denn innerhalb eines Marktes gegen den Markt wetten?
Ja, ja. Das war auch bei Big Short ganz geil, wo sie dann halt hingehen und dann halt diese Shorts platzieren bei den Banken, wo dann halt auch sagt so, ja, also ich hätte gerne diesen Short und so weiter und so fort. Ja, aber ich hätte gerne auch eine Versicherung dagegen, falls ihr pleite geht.
Ja, ja. Ja,
und die eben. Banker so, und die Banker so, what? Was redet der Typ?
Ja.
Wir als Goldman Sachs, wir?
Genau, das ist ja das.
Wie als Bier Stearns?
Wenn dein eigenes Produkt ausfällt, wenn derjenige, der dir am Ende das Geld schulden würde, wenn der das dann nicht mehr zurückzahlen kannst, dann kannst du so recht gehabt haben, wie du willst.
Ja, eben, genau.
Ja, naja.
Und deswegen hat das auch so viel gekostet, weil sie dann halt diese Versicherung noch irgendwie, keine Ahnung, mehrere Millionen pro Monat dann für zahlen mussten. Naja. Sehr, sehr spannender Film. Egal, auf jeden Fall, ich denke, ich habe darüber nachgedacht, das ist jetzt sehr spekulativ. Was ist die Failure of Imagination unseres heutigen Systems? Mhm. Im Endeffekt, nach diesem Buch, das ich gelesen habe, ist es halt tatsächlich dieses sich verlassen darauf, dass der Staat einspringt. Ne? Im Endeffekt war das halt rein aus so einer wirtschaftsliberal-marktwirtschaftlichen Marktlogik-Grund, ne, war das natürlich total fatal, dass, das sagen ja auch alle marktliberalen Leute, dass der Staat damals eingeschritten ist. Mhm. Und dort halt mit großem Einsatz die ganzen Institute gerettet hat und so weiter und so fort. Ne? Weil natürlich, und das ist nämlich der Punkt, die einzelnen Akteure das einpreisen. Und genau das ist ja passiert. Und das ist das, was dieses Buch beschreibt, dass das gesamte System mittlerweile komplett einpreist, dass die Bundesbank oder dass die Zentralbanken das System mit Liquidität versorgen werden, sobald es notwendig ist.
Ja.
Und der Punkt ist natürlich, dass die Zentralbank das nur tun kann, also dass sie gezwungen ist, das zu tun, ohne, wenn sie nicht das System komplett crashen will.
Mhm.
Ja. Aber dass diese Flutung von des Systems immer mit neuem Geld immer mehr zu einer Asset Inflation führen wird.
Klar. Irgendwo muss ja die ganze Kohle hin.
Genau. Das heißt, irgendwo muss die Kohle ja hin. Und eventuell jetzt nicht mehr nur Asset Inflation, sondern das ist jetzt natürlich die Frage, das ist noch nicht ganz aus, aber dass dann halt auch die Inflation halt jetzt irgendwie in den Konsumentenmarkt rein schwappt, ja. Und dass wir dann halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro für die Butter zahlen müssen demnächst, keine Ahnung.
Naja, es muss ja nicht gleich eine Hyperinflation sein. Also das ist ja. Genau.
Aber es ist auf jeden Fall, dass es halt irgendwie bei uns ankommt, so, ja, im Everyday, in der Everyday-Wirtschaft. Und
wobei ich frage mich, wäre das denn so was Schlechtes, wenn die Inflation steigt? Weil im Augenblick haben wir wir hatten ja bis vor kurzem eine Inflation, die historisch niedrig war. Und dieses, was du mit dem Leitzins meintest, das liegt ja auch daran, weil die Inflation halt so extrem niedrig ist. Also darum halt so niedrige, dass deswegen auch der Leitzins so niedrig ist. Und wo ich mich dann so frage, so Inflation ist ja dann auch so eine natürliche Burnrate, also dass dann halt, dann wird dann halt mal ein bisschen Kapital verbrannt, wenn davon zu viel im Markt ist, dann oder auf der Straße ist, dann ist das ja vielleicht auch gar nicht so das Allerschlechteste, was mal passieren kann. Was jetzt eine Frage ist, die ich null einschätzen kann. Also ich wollte jetzt zu keinem Zeitpunkt sagen, falls jetzt schon jemand hier gerade wütende Kommentare schreibt, dass ich das irgendwie befürworten würde oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ob das gut wäre oder schlecht wäre. Ich einfach eine Frage, die ich mir stelle.
Ja, ich frage mich halt, ob nicht irgendwo die Zentralbank an einem Punkt kommen könnte. Also stellen wir uns jetzt mal, also ich weiß es ja nicht, ne?
Ja.
Das ist das hypothetisches Szenario. Wir haben doch eine Runaway Inflation. Durch diese extreme Kapitalspritzen bekommen wir doch eine Hyperinflation. Und dann hat die Zentralbank, dann irgendwann steht sie vor der Entscheidung. Halte ich das Schattenbanksystem weiter aufrecht?
Mhm.
Also versorge ich weiterhin alles mit Cash? Oder halte ich die Inflation auf? Und das wäre eine hypothetische Situation, wo die Zentralbank sagen könnte, okay, ich halte lieber die Inflation auf und drehe den Geldhahn zu. Und dann fliegt uns das System um die Ohren. Dann, also der Punkt ist ja gar nicht mal, wo kann das Geld hinfließen? Ne? Also das ist natürlich schon auch eine Frage, aber am Ende des Tages geht es ja auch darum, geht es ja um Liquidität. Also wer kann zahlen und wer kann nicht zahlen? Und das ist ja die Prekarität des ganzen Schattenbanksystems, also auch schon vor der Corona-Krise, dass diese Liquidität extrem prekär ist und dass die halt sehr, sehr schnell kippen kann. Weil die Summen, okay, die dort verschoben werden, sind einfach so riesig geworden, ne? Dass die einzelnen Marktakteure sehr, sehr schnell an die Grenzen ihrer Liquidität geraten. Und wenn die Liquidität halt, wenn seine Liquiditätskrise ist, dann halt sofort das Vertrauen aus dem ganzen System verschwindet. Und das Einzige, was halt momentan, also ich glaube wirklich, dieses Vertrauen, das momentan passiert, das ist sehr, sehr prekär und das basiert zu einem Großteil eben auch darauf, dass halt die Zentralbanken das schon irgendwie machen. Und ich denke mal, das ist der Failure of Imagination, dass das halt irgendwann nicht mehr der Fall sein
wird. Okay. Ich muss sagen, meine Imagination
ist aufgebraucht für heute.
Muss jetzt mal ins Bett imaginieren.
Mach das mal.
Ich bin auch noch ein bisschen verkatert von gestern. Ich habe gestern 2 Cocktails und ein Bier getrunken.
Ui. Ja. Gestern nur einen Cocktail und einen Rotwein getrunken, der aber echt scheiße geschmeckt hat.
Ah, ja. Wer trinkt auch in einer Cocktailbar einen Rotwein? Ich meine, selber schuld.
Tut mir leid, ja. Aber ich wollte nicht einen Fehler machen und 2 Cocktails trinken, so wie ich tue.
Mir ging es heute auch gar nicht so schlecht, aber ich brauche trotzdem ein bisschen Schlaf. Ich komme jetzt langsam in das Alter, wo man dann ein bisschen... Ich komme jetzt langsam. Ich bin seit ungefähr 15 Jahren in dem Alter, wo es dann am nächsten Tag nicht mehr gut geht.
Es sei dir gegönnt. Okay. War gut, dass wir das nochmal gemacht haben hier mit dem, ich glaube, ich bin jetzt auch alle wichtigen Themen einmal losgeworden.
Sehr gut. Haben wir festgestellt, wir haben von nichts eine Ahnung. Aber ja, hört diesen Podcast. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Ich glaube, der hat noch einige andere gute Folgen.
Also meinst du jetzt unseren?
Ja, unseren sowieso, ja genau, ja.
Das ist ganz interessant, wirklich, Max, ich war jetzt letztens auf der Nation of Gondwana, so ein Festival, und da habe ich mehrere Leute getroffen, die gesagt haben, sie hören WMR. Unglaublich, oder?
Ich zuck dann immer kurz zusammen.
Es passiert immer noch.
Ja, ich zuck dann immer kurz zusammen. So. Warte mal, wo waren das?
Was, das hörst du dir da an?
Der Arzt, der mich neulich operiert hat, war ja Mobile Max Hörer.
Aber nicht WMR, ne?
Nee, nicht WMR. Gott sei Dank, ansonsten wäre ich jetzt tot.
Trau keinem Arzt, der WMR hört, also ganz ehrlich. Genau.
Bin ich gekommen. Nee, nicht einfach so, das ist ja dann auch so ein bisschen so dieser Moment, also auf der einen Seite natürlich cool, aber auf der anderen Seite immer: Oh Gott, der hat mich. Also du hast so der Moment, wo du lernst jemanden kennen und hast so die Chance, so einen Eindruck zu hinterlassen. Und ja, ich bin übrigens WMR-Hörer. Und boom, der Zug ist gerade, der ist schon so lange abgefahren. Oh shit, what do you know about me? Also du kommst von der Situation, ich stelle mich gerade vor und habe die Gelegenheit, einen Eindruck zu hinterlassen, hin zu jemand, der mich im Zweifelsfall besser kennt als ich mich selbst. Und das ist... Ja.
Ja. Krass.
Na gut. Ja.
Vielen Dank. Ja, Max, dann wünsche ich dir eine gute Nacht.
Ebenso.
Und
bis bald.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss.